Und was ich noch gemacht habe in dem 20-Minuten-Teil, ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie wir Kyle Pitts draften.
Ja, sehr gut. Oh.
An 12. Das wäre dann wirklich, fand Julian auch ein Stil. Ja, weil wir traden dann mit den 49ers, die sich an 3 einen Quarterback holen. Und wir holen uns dann Kyle Pitts, weil es das vernünftigste Target ist, weil von den 3 Top Wide Receivern keiner mehr da ist. Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die ja in den ersten Schritten, Bewegungen, wie man es auch immer betiteln soll, sind, den Kader für die Zukunft aufzustellen. Und ja, für die Zukunft sind natürlich auch wir aufgestellt, weil wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch wieder den Tobi mitgebracht. Moin, Tobi.
Moin.
Ich wollte schon sagen, wolltest du jetzt gar nichts sagen oder warum kam das jetzt so spät? Oder bist du
Moin, hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Danke.
Ja, warum nicht gleich so?
Für die große Ehre. Ich mag euch alle.
So, also.
Und dreimal von Herzen Hasi Palau oder was weiß ich.
Hasi Palau, alles klar. Ein fröhliches Moin und Hasi Palau auch an Micho. Moin, Micho.
Moin.
Ja,
ich bin gerade überlegen, was sie da im Wilden Osten, was sie da für Traditionen gerade haben, dass da Hasi Palau gefeiert wird. Nicht. Aber okay.
Ja, Hasi Palau,
die, das so war die Geschichte des Paderborner 3-Hasen-Fensters gehört hier nicht hin.
Was?
Deswegen Hasi Palau. Das Paderborner 3-Hasen-Fenster. Einfach lass mal ausgoogeln.
Ich glaube, wir sollten anfangen. Tobi hat, glaube ich, nicht so lange Ausgang heute.
Irgendwas ist da wild auf jeden Fall. Wild ist nämlich auch die Free Agency, wenn man nach J.J. Watt geht. Aber ja, ich habe es gerade schon. Hä? J.J. Watt.
Ach, der. Ja, nichts mitbekommen von.
Ja. Wer ist das? Ja. Aber die Dolphins arbeiten ja selber an ihrem Roster und haben jetzt einen Vertrag neu aufgesetzt, beziehungsweise einen Spieler, den wir 2018 in der 7. Runde gedraftet haben, verlängert. Aus New Mexico kam der gute Herr. Und es handelt sich, es wird wahrscheinlich jeder wissen, weil ja, es ist, ja, ich weiß gar nicht, wie die, ich überlege nämlich gerade, wie die Amerikaner ihn im amerikanischen Fernsehen, wow, die Amerikaner im amerikanischen Fernsehen, ihn genannt haben. Aber ja, es geht um Jason Sanders, natürlich unseren Kicker, der ja All-Pro-Niveau erreicht hat, der dieses Jahr First All-American, hätte ich fast gesagt, aber All-Pro ist, also quasi die höchste Güte erreicht hat, weil mehr als All-Pro gibt's nicht. All-Pro ist halt wirklich amtlich, das ist eine coole Auszeichnung. Es ist halt wirklich wertiger und auch wertig im Vergleich zum Pro Bowl. Ja, Tobi, du als Mann der Zahlen, jetzt wie viel 100 Millionen kostet uns Jason Sanders denn überhaupt und wie lange und was können wir mit dem Vertrag noch so machen?
Das Wichtigste für den Vertrag erstmal vorweg, er wäre in sein letztes Vertragsjahr gegangen und der neue Vertrag schließt sich an den alten Vertrag an. Das heißt, dass er dieses Jahr noch relativ günstig ist und dass die 22 Millionen auf die 5 Jahre verteilt, von denen 10 Millionen garantiert sind, erst ab 2022 greifen. 2021, wo der Cap Space ja noch oder das Cap Niveau ja noch relativ gering ist, verdient der junge Mann einen Cap-Hit von $942.800. Also genau richtig gemacht, eine Vertragsverlängerung eines kommenden Free Agents vorgezogen, den Vertrag aber erst ab nächste Saison gültig gemacht, weil da ja tendenziell das Cap-Niveau deutlich ansteigen soll. Das von der rein finanziellen Seite. Wie das Ganze jetzt auf die verschiedenen Jahre aufgeteilt wird, können wir noch nicht sagen, weil da die Zahlen noch nicht vorliegen. Das, was wir wissen, sind, wie gesagt, im Schnitt 4,4 Millionen pro Jahr. Er ist damit finanziell einer der bestbezahlten Kicker der Liga. Wie du eben schon erwähnt hast, sportlich ist das ja eh. Also kriegt er das, was er sportlich sich verdient hat. Und er ist über dann 6 Jahre an die Miami Dolphins gebunden.
Was heißt denn massive Steigerung des Salary Caps? Das hast du gerade, also was, wie, ich habe ich was verpasst? Oder was mit was rechnet man? Also das klingt ja, als wenn du schon einen ziemlich guten Plan hast.
Man rechnet damit, dass in der nächsten Zeit ein neuer 10-Jahres-TV-Vertrag unterschrieben wird, der sich erstens auf 17 Saisonspiele bezieht statt 16 und wo zweitens die Wertigkeit höher ist als die, die es aktuell ist. Da es da aber keine aktuellen Zahlen gibt und da die Verhandlungen noch laufen, wird es eng, das bis zu dem Punkt festzumachen, an dem es festgemacht werden muss, dem Start des Liga-Jahres am, ich meine, entweder 17. März oder 19. März. Bis dahin muss ja klar sein, wie hoch das Cap-Niveau für diese Saison ist, weil bis dahin ja alle Teams unter dem Cap-Space sein müssen. Und wenn sie bis dahin nichts festgelegt hätten, könnten sie das ja gar nicht tun. Dann würde sich das ja alles verschieben. Das heißt, Deadline ist Mitte März, wenn bis dahin die Verhandlungen über einen neuen TV-Vertrag noch nicht fertig sind, auf die nächsten Jahre auswirken. Sind sie vorher fertig? Kann es sogar sein, dass die jetzt avisierten 175 oder 176 Millionen an Salary Cap Limit auch nochmal deutlich überschritten werden?
Ich denke, jetzt für dieses Jahr projektiert man doch schon mit 185.
Ja, wir haben, wie gesagt, das sind alles Vorhersagen und Vermutungen, wie hoch das Capspace ungefähr sein soll. Das Einzige, was wir haben, ist eine klare Deckelung durch das Collective Bargaining Agreement, was wir im letzten Jahr bekommen haben, dass es wahrscheinlich 175 Millionen sein sollen. Es wird vielleicht etwas darüber liegen, wie sehr, es sind alles nur Vorhersagen, wir haben noch nichts Fiktives, bis Mitte März muss klar sein, wie hoch das ist. Und bis dahin sollten sie sich geeinigt haben.
Aber wäre das dann nicht, also sorry, wenn ich da jetzt mal ein bisschen drauf rumreite, wäre das dann klar, nicht super kurzfristig? Ich sag mal, wenn die sich jetzt am 10. einigen, dann hätten die manche Teams eine Woche Zeit, um halt noch unter die Summe zu kommen.
Ja, richtig, aber wie wir die NFL aus den letzten Jahren und Jahrzehnten kennen, sind Franchises sehr umtriebig darin, binnen kürzester Zeit deutlich ihre Gehaltsstruktur zu reduzieren. Das geht relativ kurzfristig. Mit den eigenen Free Agents darf man ja ohnehin erst, ich glaube, ab dem 15.3. Verhandeln und mit fremden oder mit Franchise-fremden Free Agents ja erst ab dem 17. Und der Tag, an dem die ganzen 600 oder 800 Namen runterrattern, die von den Free Agents dann zu irgendeiner Franchise wechseln, das ist, glaube ich, soweit ich da richtig informiert bin, der 19.3. Also da also so in dem
Der Start der Free Agency ist der 17.
Ja, dann alles 2 Tage vorher.
Okay. Ne, gut, da. Okay. Interessant.
Und wenn sie sich bis dahin nicht geeinigt haben und das Capspace im Nachhinein dann nochmal erhöht wird, sorgt das natürlich dafür, dass wahrscheinlich viele Free Agents warten werden. Das kann natürlich sein. Gerade so die großen Namen würden dann warten auf das Abschließen dieses TV-Vertrags, dadurch, dass die Franchises dann mehr Geld in der Kasse haben, würden die das natürlich dann auch an die Spieler weitergeben können. Vermutlich, aber wie gesagt, da bewegen wir uns im Bereich der Spekulation.
Ja gut, aber du weißt doch da bestimmt, hast da bestimmt irgendwie Insights.
Ich? Ja, natürlich.
Ja. Ja, so nämlich, das wollte ich doch wissen. Gut, Micho, jetzt hast du brav zugehört. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück zu Jason Sanders. Was sagst du denn zu dieser Vertragsverlängerung?
Auch da wieder bin ich wie meistens so zwiegespalten. Ich mag Jason Sanders unheimlich als Kicker. Ich bin froh, dass er bei uns bleibt. Und ich halte ihn für einen der besten Kicker der Liga. So. Das ist schon mal ganz klar Punkt 1. Und damit kann man ja die Vertragsverlängerung an und für sich kaum kritisieren. Allerdings ist die Frage, ob sie wirklich zu dem Preis nötig gewesen wäre. Also Jason Sanders hat sich mit Sicherheit einiges verdient, aber Kicker ist auch eine sehr wichtige Position. Das wird immer gerne mal unterschätzt, aber die Topscorer der Liga sind halt immer Kicker. Die sorgen für die meisten Punkte. Trotz allem sind Kicker relativ gut zu ersetzen, weil es sie halt relativ häufig gibt und die sind halt relativ oder sind vergleichsweise günstig. Meine Kritik liegt nicht an der Verlängerung, gar nicht, im absoluten Gegenteil. Ich möchte einfach nur gerne fragen, ob es nicht möglich gewesen wäre, das Ganze etwas günstiger hinzukriegen. Und da bezüglich des Vertrages interessiert mich neben der garantierten Summe vor allen Dingen, was für Boni es denn gibt. Gibt es sehr viele verschiedene Roster-Boni oder ist es ein Bonus für eine bestimmte Punktanzahl oder was auch immer? Das fände ich gerade bei dem Vertrag sehr, sehr interessant, um auch einschätzen zu können, was man sich tatsächlich von Jason Sanders tatsächlich erwartet. Ich glaube, das war jetzt deutlich. Ich könnte nur noch mal wiederholen, nicht die Verlängerung an sich, sondern nur die Zahl lässt mich zumindest ein bisschen nachdenklich werden.
Möchtest du dazu auch eine Antwort haben?
Wenn du alles weißt,
nein. Naja, also was heißt wissen? Du hast ja einen ersten Andeutungswert dadurch, dass du weißt oder dass schon klar ist, dass von den 22,5 Millionen 10 Millionen garantiert sind. Das heißt, dass der Rest, die 12 Millionen, die da noch übrig bleiben, über 5 Vertragsjahre verteilt, nicht garantiert sind, sondern in die entsprechenden Boni und in die entsprechenden Kategorien eingeordnet werden. Das ist eine einfache Milchmädchenrechnung.
Das ist klar. Mich würde aber interessieren, was für Boni es gibt. Nicht die Höhe der Boni, sondern was für Boni, um da einfach eine Benchmark zu haben. Das heißt, zum Beispiel, für wie viele Punkte? Wie viele Punkte soll der jetzt? Kriegt er zum Beispiel, wenn er so und so viele Punkte
Micho,
hat? Also das sind so Sachen, die mich interessieren.
Micho, ja. Da bist du einer Ungenauigkeit erlegen. Das sind keine Boni, das sind Incentives.
Ja gut, dann meinetwegen die Incentives, weil die werden ja zum Teil auch mit reingerechnet.
Die werden zum Teil, wenn sie denn ausbezahlt werden, am Ende der Saison dann nochmal auf dein Cap angerechnet. Zum Beispiel bei den Tampa Bay Buccaneers die Super Bowl Incentives zum Beispiel. Da wurden so 2, 3, glaube ich, fällig. Da ist das Cap, was die Bucks am Ende der Saison hatten, noch mal leicht runtergegangen. Oder wenn man jetzt bei Jason Sanders in den Vertrag schreibt, ab 100 Punkte kriegt er für jeden Punkt $5,000 oder was weiß ich, irgendwie sowas. Ne? Das wäre ja möglich.
Genau, das würde mich interessieren. Ja, darauf hätte ich von dir gerne eine Antwort.
Das würde aber erst im Nachhinein nach der Saison abgezogen, nachdem die Incentives fällig werden.
Ja gut, trotzdem würde ich es gerne wissen.
Naja, dann musst du zur Spielergewerkschaft gehen und dir den Vertrag holen.
Das weißt du jetzt doch nicht.
Natürlich nicht. Also.
Nein, also halt mal fest, ich habe mich da ungenau ausgedrückt. Tatsächlich ging es mir um diese Incentives. Und zwar weniger um die Zahl aus Vertragssicht, sondern als vielmehr aus Interesse daran, was man von Jason Sanders erwartet, beziehungsweise wo man ihn einordnet. Das war halt das Interesse, das dahinter
steckt. Ja, das kann ich dir auch sagen. Wir wissen ja ungefähr, dass er bei 4,4 Millionen im Schnitt Capit liegt. Da wäre er so Platz 5, Platz 6. Also nehmen wir mal als Beispiel, Green Bay's Mason Crosby kriegt im Schnitt 4,5 Millionen und Justin Tucker, der bestbezahlte Kicker der Liga, kriegt 5,1 Millionen von den Ravens. Also er ist da so im Top 6, Top Top-7-Niveau-Bereich.
Entschuldigung, das, wenn ich jetzt hier alle nerve oder sowas, aber das war nicht das, was ich meinte. In welchem Bereich und so weiter, ja, das ist mir klar. Mich interessiert wirklich, dass man zum Beispiel sagt, es gibt ja alle möglichen Arten von Incentives. Wirklich, das, da ist ja Tür und Tor ist ja, weiß Gott was, geöffnet. Zum Beispiel, dass er, was weiß ich, $10,000 für jedes Field Goal über 50 Yard bekommt oder sowas.
Ja, klar, ja? Sicher.
Sowas zum Beispiel. Und solche Zahlen würde mich interessieren, um dann zu sehen, genau wie man seine Fähigkeiten in dem Bereich einschätzt. Nicht unbedingt, dass man sagt, von wegen, er ist der 5 beste Kicker oder sowas. Oder so. Wie viele Punkte erwarte ich von ihm in einer Saison? Aber nicht, dass ich die 5 meisten Punkte, sondern eine konkrete Zahl. Sowas zum Beispiel. Diese Incentives, also das, und ich weiß, dass wir das nicht kriegen, aber ich finde, das würde viel über die Erwartungen ihm gegenüber ausdrücken, aber auch viel darüber, wie man das Team im Endeffekt aufgestellt sieht. Das war die Sache, die mich interessieren würde, und da war mir schon klar, deswegen war ich etwas überrascht, darauf kannst du mir keine Antwort geben, weil das wird leider im Moment nicht veröffentlicht werden.
Ach, du gehst einfach zu Jill Scott Sports Management und fragst nach.
Ja, dann beauftrage ich dich hier mit
Tobi. Ja, genau.
Dann kannst du uns nächste Woche
berichten. Ja, genau. Ich frag mal den Agenten von Jason Sanders, ob der mir da mehr zu sagen kann.
Ja, genau. Das wäre aber mal was. Klassischer Michael, erstmal die Arbeit schön an andere schieben. Klassischer Lehrer. Aber ich meine,
ja. Arbeit meine, delegieren.
Ja, aber also ich sehe die, vielleicht bin ich jetzt zu eindimensional, aber ich sehe da jetzt keine tiefere Bedeutung drin, als diese Incentives. Also das ist ja gang und gäbe in jedem Sport oder auch im gewissen Art, also zum Beispiel im Vertrieb oder so, da hast du ja auch deine, also das sagt ja, also was soll das über das Team aussagen? Das ist so ein bisschen, wo ich noch nicht so mitkomme, Micho.
Ja gut, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du erwartest von Jason Sanders, ich sag jetzt mal 50 oder mehr Field Goals in einer Saison, ich meine, das ist eine übertriebene Zahl, ich habe jetzt einfach mal was rausgegriffen, dann weißt du ja schon mal, dass man erwartet, dass man relativ häufig Field Goals schießt, das heißt Field Goals macht. Das heißt wiederum, dass du erwartest, dass die Offense nicht so oft scored, was wiederum Rückschlüsse auf die Draftstrategie zulassen würde. Zum Beispiel, dass du sagst, du investierst weiter Draftkapital in die Defense und so weiter und so fort. Sowas meinte ich.
Da hast du auch einen kreativen Tag gehabt heute.
Ansichtssache.
Also wir spielen ja nicht damit, Jason Sanders seine KPIs erfüllt. Also Key Performance Incentives.
Es wäre halt eine Tendenz, und das würde mich tatsächlich interessieren in dem Zusammenhang.
Was würdest du denn machen, wenn Jason Sanders in seinem Vertrag stehen hat, 50 Field Goals, und Tua hat in seinem Vertrag, wenn er verlängert, wenn es dazu kommen sollte, drinstehen 60 Touchdowns.
50 Touchdowns.
So, was machst du dann? Ich meine, dann töten wir jeden Gegner, aber wenn ich im Spiel 100 Punkte machen so ungefähr. Nee, also ich verstehe, was du meinst, aber.
Ja, gut, auf der anderen Seite, ganz kurz, genau dieses Beispiel, das würde bedeuten, dass Tua sagt, okay, ich habe ja die Chance und ich glaube an mich, das finde ich zum Beispiel gut, dass Jason Sanders aber sagt, okay, ich glaube aber nicht, dass die Offense, so wie ich sie intern erlebe, viele Touchdowns macht. Das heißt von wegen, dass es da schon Diskrepanz gehen würde. Man würde schon so ein bisschen, weil sonst würde sowas ja gar nicht ausgehandelt werden.
Naja, aber Micho, erstmal, also jetzt machen wir mal so ein kleines Rollenspiel. Wenn ich jetzt Jason Sanders wäre, dann würde ich ja sagen, ich krieg das ab 20. Ab 20 Field Goals kriege ich das. Ja, weil je geringer der Wert ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich das kriege. So, und die Dolphins werden das so hoch wie möglich ansetzen. So, das heißt ja, die Dolphins.
Ja, du kannst das nicht aus einem Incentive herauslesen. Und ich sage auch nicht, dass es was Gesamtes ist. Aber mich würde es halt in der Beziehung schon interessieren. Ich glaube schon, dass man da einiges rauslesen kann.
Also, ich sag mal so, gerade.
Ich sage nicht, dass das jetzt eine Wissenschaft
ist. Nein, aber also, wenn ich jetzt Jason Sanders wäre, würde ich ja gar nicht sagen, zum Beispiel, nehmen wir mal das, was du angesprochen hast, diese mehr als 50 Yards Field Goals. Ich würde ja gar nicht sagen, ich mache 5 über 50 Yard Field Goals, weil da bin ich abhängig von der ganzen Offense und von allem anderen. Das kann ich gar nicht so kontrollieren. Was du aber kontrollieren kannst, ist, ich mache 80% der über 50 Yard Field Goals. das kannst du wiederum kontrollieren, weil ich meine, selbst wenn du dann nur ein 50 Yard Field Goal in der Saison hast und das machst, hast du geschafft. Herzlichen Glückwunsch, 100%. Ja. Also deswegen weiß ich nicht, ob ich mir eine Zahl reinschreiben oder eine Prozentzahl reinschreiben lassen würde. Und das ist ja, ich meine, das ist ja grundsätzlich
die Frage. Müsste man dann sehen. Also müsste man.
Aber ich sehe schon, wir sollten noch mal.
Also müsste man wirklich sehen.
Ja, wir sollten noch mal eine Folge zum Vertragswesen hier machen. Ja, das mit Tobi als Experten. Vielleicht.
Damit wir auch wissen, was Incentives sind.
Ja, genau. Und wie Incentives so in der NFL grundsätzlich aussehen. Prozentual oder an Zahlen oder wie oder was. Sehr gut. Finde ich gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Aber ja, es ist sicherlich spannend, sich grundsätzlich die Incentives mal anzugucken und wo die Teams so die Benchmark für einzelne Spieler oder Spielergruppen sozusagen setzen. Tobi,
merkt euch sagen? Einfach nur eins. Garantiertes Gehalt ist Base Salary plus Signing Bonus. Der Signing Bonus wird ausgezahlt an einem Stück, aber auf die verschiedenen Vertragsjahre hin aufgeteilt. Das nur mal so grob.
Aber der wird, wann wird er denn, also ich sag mal so, Jason Sanders hat ja jetzt 4,4. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass er 2 Millionen Signing Bonus kriegt. Ja, dann hat er 4 glatt in jedem Jahr. Vielleicht ist es ein bisschen mehr.
Genau.
Vielleicht ist es ein bisschen weniger. Aber diese 2 Millionen, werden die dann im ersten Jahr oder werden die dann über die 5 Jahre
gesplittet? Die werden im ersten Jahr ausbezahlt. Die werden im ersten Jahr ausbezahlt, werden aber auf dem Papier auf die 5 Vertragsjahre hin gesplittet.
Man bekommt ja, achso. Entschuldigung, Rico, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Die Frage du bekommst als Spieler das Geld am Anfang an, beim Signing. Es wird für das Cap-Limit oder für den Cap-Hit, aber auf die Vertragsjahre gleichwertig aufgeteilt.
Okay, aber also ich kann auch nicht sagen, wenn die Dolphins jetzt sagen, uns passt das eigentlich ganz gut, wenn das in den ersten 2 Vertragsjahren abgerechnet wird auf den Cap-Hit, könnten die Dolphins das auch machen oder muss das auf die 5 Jahre gesplittet werden?
Es wird auf die 5 Jahre gesplittet. Du hast natürlich die Möglichkeit, das durch Restructurements dann auch noch anders zu machen, indem du zum Beispiel Jahre voidest, also das heißt als Option hinten dran hängst und so weiter und so weiter. Es gibt da viele verschiedene Sachen, aber ich glaube, wir wollen heute nicht 3 Stunden machen.
Also, ich habe Zeit, ne?
Ja.
Aber Micho, du hattest mich unterbrochen, deswegen erteile ich dir jetzt die Stimme.
Dankeschön. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, weil es geht tatsächlich um diese Begrifflichkeit, über die ich ja gerade eben gestolpert bin, wo ich tatsächlich vielleicht was falsch verstanden habe. Und das würde ich dann doch gerne geklärt haben. Und zwar geht es um diesen Begriff des Bonus bzw. der Incentives. Es gibt ja den Roster-Bonus, den man ja bekommt, wenn man zum Beispiel ins 53er Roster bekommt. Dann bekommt man zum Beispiel einen Roster-Bonus in Höhe von so und so viel 1.000 Euro. Das ist halt immer vertragsabhängig. Das ist doch im Grunde genommen, obwohl es Bonus heißt, ein Incentive.
Nicht unbedingt, nein. Weil der Tag oder der Stichtag, an dem dieser Roster-Bonus fällig wird, nicht automatisch mit Cut des 53er Rosters oder Beginn des neuen Vertragsjahres zusammenfallen muss. Das ist vertraglich vertraglich individuell festgelegt. Es kann zum Beispiel sein, dass die Dolphins sagen, gut, wenn du am 1. Juni noch auf dem Roster stehst, kriegst du das und das. Das ist möglich. Das wäre dann ein Roster-Bonus. Der hängt nicht automatisch mit dem 53er Roster-Cut, oder mit dem NFL-Vertragsspieljahr zusammen. Das ist individuell.
Also wird ein Incentive im Prinzip erst nach der Saison berechnet. Das ist der Unterschied zu einem Bonus.
Ja, Incentives sind meistens sportliche Leistungen in der Saison. Und die kannst du natürlich erst bewerten, wenn die Saison vorbei ist.
Offizieller Begriff so? Oder
gibt's auch Leistungen,
machen wir die Unterschiede jetzt nur so?
Gibt es auch Leistungen in der Offseason, die man per Incentives festlegen kann?
Ja, Tom Brady, wie viel Avocado-Tequila man hintereinander trinken kann. ohne vom Boot zu fallen.
Oh, shoot. Ja,
du kannst dir ja in der Theorie alles in den Vertrag reinschreiben lassen. Das ist ja völlig egal. Oder Johnny Manziel, der sich in seinen Vertrag reinschreiben lassen könnte, ich verzocke am Tag nur so und so viel Dollar in Las Vegas. Das wäre ja auch
dafür kriege ich einen Bonus, den ich komplett verzocken
darf. Richtig. Zum Beispiel. Oh. Ja, möglich ist ja alles arbeitsrechtlich, ne? Also ich will da jetzt nichts ausschließen.
Ich sehe schon, Tobi, wir schicken dich zu den Dolphins. Du hast da kreative Vertragsvorschläge, das läuft.
Ne? Ich setze mich mit Brandon Shaw zusammen und wir regeln das.
So. Wunderbar. Das so ist doch schon mal eine Ansage. Micho, hast du noch eine Frage oder hat Tobi irgendeine Frage nicht beantwortet?
Es reicht jetzt erstmal, glaube ich.
Falls ihr da draußen noch irgendwelche Fragen haben solltet, ne? Bitte schriftlich einreichen, dann können wir uns darauf vorbereiten und drüber reden.
Dann können wir drüber. Oh, das kann so.
Reden.
Nur eine Anmerkung habe ich. Ich finde das Erreichen des Rosters zu einem bestimmten Datum schon eine sportliche Leistung. Aber darüber kann man jetzt natürlich streiten.
Das ist so eine sportliche Leistung. Man ist ja aufgrund der sportlichen Leistung. Ja, Tobi.
Red weiter.
Ja, ich wollte nur sagen, ja, es ist eine sportliche Leistung, weil man es ja sportlich geschafft hat in das Raster. Und seltens, weil man das Wasser besonders kühl halten kann.
Ja. Aber Incentives sind ja im klassischen Sinne dann irgendwelche erlaufenden Yards, erfangenen Yards, erfangene Touchdowns und was weiß ich. Deswegen regt sich ja Russell Wilson auch so auf. Der Vertrag ist voller Incentives. Und wenn der eine schlechte Mitspieler hat, sagen wir es mal so, kann er die Incentives nicht erreichen. Und deswegen regt er sich auf, weil es für ihn bares Geld ist.
Soll sich nicht so aufregen.
Ja, wenn er hinter einer schlechten O-Line steht, kann er keine 40 Touchdowns werfen zum Beispiel oder so.
Ja, aber er hat trotzdem eines der Top-Wide-Receiver-Duos.
Ja, ich wollte damit nur sagen, dass der zum Beispiel in seinem Vertrag, ich glaube, 3, 4, 5 Millionen Incentives drinstehen hat pro Jahr.
Ach, die hätte ich auch gerne.
Ja, die erreicht Russell Wilson mit der Mannschaft, aber schwierigerweise.
Hä? Erreicht sie oder erreicht sie nicht?
Er erreicht sie schwierig.
Ach so, ja, okay. Es ist nicht leicht für ihn, sie zu erreichen, okay.
Richtig.
Got it. Wunderbar. Ja, jetzt haben wir ich finde die Verlängerung von Chase Sanders auch gut übrigens. Also
schön, dass du darauf zurückkommst.
Ja, also ich denke, der Bursch hat sich verdient und er hat ja gezeigt, dass er es kann. Und eine Sache will ich hier aber schon mal anmerken. Selbst wenn er jetzt mal ein Jahr haben sollte, was nicht so gut läuft. Ja, Mason Crosby, Tobi hat ihn vorhin schon angesprochen, hat auch mal so ein Jahr gehabt, wo er quasi ja wahrscheinlich mehr daneben geschossen hat als getroffen. So, da haben die Packers trotzdem gesagt, wir halten weiter an dem fest, weil er über die Jahre vorher und auch danach eben die Field Goals gemacht hat. Also er kann nicht immer jedes Jahr so solche Quoten auflegen, denke ich. Also ich würde es mir schon wünschen, wenn. Ja, aber es kann auch mal ein Drop-Jahr dabei sein. Ich denke aber, das ist ein schöner Baustein. Und jetzt weiß ich nicht, ist die Frage, Micho, möchtest du Sachen fürs Roundup machen?
Ja, wir haben ja gesagt, es gibt Sachen, die an uns vorbeigegangen sind. tatsächlich habe ich gesagt, es ist nicht viel vorgefallen. Rico hat sich dann etwas darüber aufgeregt, weil er fand dann, dass doch eine Sache groß vorgefallen ist. Und tatsächlich, ich habe sie schon fast wieder verdrängt gehabt, ein Spieler, einer der wohl, wie soll man sagen, populärsten Spieler der NFL ist Free Agent geworden. Und zwar Watt JJ. Das Watt JJ ist von den Texans freiwillig quasi, ja, ich weiß gar nicht, ist er entlassen worden? Auf jeden Fall wird er Free Agent. Ich glaube, er hat darum gebeten und man hat ihn freigegeben. Und dementsprechend ist er jetzt auf dem freien Markt. Ja. So, dann haben wir jetzt zwei verschiedene Meinungen, die wir hören können. Einmal die Meinung eines JJ Watt Fanboys namens Rico oder den eines Game Managers, eines GMs, eines General Managers, nicht Game Managers.
Ich wollte gerade sagen, ist Tobi jetzt zum Quarterback geworden?
Der auf keinen Fall für einen Spieler Geld ausgeben möchte, dem man das richtig aus den Lippen reiten möchte. Und deswegen machen wir heute das Roundup etwas anders. Rico, stell dir vor, du bist Agent von JJ Watt. Und du musst jetzt Tobi in Form eines in der Position eines GMs von irgendeiner Franchise, wirklich, such dir eine Franchise, oder such dir meinetwegen drei verschiedene Franchises aus, musst du Tobi davon überzeugen, dass es richtig ist, JJ Watt, das Geld, das du jetzt fordern wirst, zu bezahlen. Go.
Naja, da brauche ich, also, ich meine, ich muss den ja gar nicht davon überzeugen. Ich schicke dem einfach mal das Tape von JJ Watt und dann fragt er, ist das ein Mensch oder darf der überhaupt NFL spielen? Weil der spielt ja wie ein Außerirdischer. So verrückt spielt der. Und dann gibt's ihm nochmal die Zahlen an die Hand. Dann zeigst du ihm, dass er selbst letztes Jahr einer der wahrscheinlich Top 7 Edge Rusher war und dementsprechend ist das ganze Thema für mich erledigt. Willst du einen Top 7 Edge Rusher haben oder halt nicht? Das ist die Frage. Und dann unterhalten wir uns über die Vertragslaufzeit und da würde ich vorschlagen, machen wir einen schönen netten Deal, 3 Jahre. Ich will noch mal einen Ring gewinnen, der JJ, weil er hat ja noch keinen. Und ich denke, das sind die Regeln, die er aufstellen wird oder die ich auch als sein Agent aufstellen wollen würde. Ja, und dann ist es ja an
welche Summe denn?
Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Es kommt natürlich immer darauf an, wie
auf die Incentives.
Ja, es kommt immer auf die Incentives an, natürlich. Es ist ja die Frage, für wie viele Jahre auch. Ja. So, also ein Jahr ist natürlich dann grundsätzlich erstmal teurer als 3 Jahre. Machen wir uns nichts vor, das ist halt einfach so. Aber so ein paar Euro hätte der JJ wahrscheinlich schon ganz gerne. Und da muss man dann halt drüber reden. Also unter 10 wird's nichts, ja. Es ist die Frage, wie hoch gehen wir am Ende wirklich? Also er hat ja damals, wo er den Vertrag unterschrieben hat, war das so der Vertrag, der alles zum Schwanken hat gebracht. Wow, das war auch ein schöner Satz. Und der hat ja, das ist ja auch, wenn man das die Salary Cap nimmt und den prozentualen Anstieg und das auf seinen Vertrag draufrechnet, ist er jetzt halt auch in einem Bereich von denen, von denen, die jetzt in der letzten Vergangenheit die Sachen unterschrieben haben. Ja, also zum Beispiel so ein Miles Garrett.
Letzte Vertragslängerung.
Halt. Ja. So ein Miles Garrett. Und dementsprechend, ja, denke ich schon. Ja?
Der ist doch noch unter dem Rookie-Vertrag.
Nein?
Miles Garrett? Klar.
Miles?
Du meinst nicht Miles Garrett.
Hä? Miles Garrett hat einen 5 Jahres $125 Millionen Vertrag unterschrieben. Letztes Jahr.
Der wann beginnt?
Ja, 2022. Nee, doch. Warte mal. 22, 23, 24, 25, 26. Ja, nächstes Jahr. Und er spielt jetzt unter der Fifth Year Option.
Ja.
Ja.
Wollte ich nur noch mal sagen.
Ja, aber den kann ich als Vergleich trotzdem heranziehen. Oder nicht?
Theoretisch kannst du das tun, ja.
Ja, wie ist denn jetzt
hier? Dann komme ich dir aber mit dem Alter. Dann komme ich dir mit dem Alter.
Dann sage ich dir aber auch, ich will ja auch keinen 5-Jahres-Vertrag, sondern ich gebe mir mit 3 Jahren zufrieden. Und nicht mit 22 Millionen, sondern mit 20.
Du spielst auch keine 5 Jahre mehr.
Ja, deswegen 3.
Der spielt ja keine 5 Jahre mehr, weil er fast 32 ist.
Ja, aber er spielt ja trotzdem.
Der kann in 3 Jahren nicht mehr laufen.
Ja, der kann aber nach 3 Jahren will er auch gar nicht mehr laufen können. Er spielt aber noch 3 Jahre auf einem Top-Niveau.
Ja.
Er spielt 3 Jahre jetzt noch Top-10.
Dann soll er sich mit.
Ja, Tobi, so, was denn? Hä?
3 Jahre 40, fertig.
Das ist 20 Millionen zu
drei
wenig.
3 Jahre 40 Millionen, fertig.
Da hast du
er will aber auch einen Ring gewinnen.
Da hast du ja aber
oder er will mit seinem Bruder zusammenspielen.
Da hast du ja auch
eine Zahl vertan. Er will nach Green Bay gehen.
Na, also
sind wir uns doch mal ganz ehrlich, ne? JJ Watt kann sich die Franchise aussuchen.
Ja.
Und JJ Watt macht das, worauf er Bock hat.
Auch das ist richtig. Aber also
das ist
trotzdem 15
das ist keine starke Vertrags. Ja, aber das ist keine starke Vertrags Vertragsbasis oder keine Verhandlungsbasis, keine starke. Weil wenn J.J. Watt in ein Gespräch reingeht und sagt, er will einen Ring, dann werden die Franchises, die ihm einen Ring bieten können, natürlich mit dem Preis ein bisschen runtergehen.
Ist okay.
Ja, und so würde ich als Franchise da auch rangehen.
Ja, aber Tobi,
würde sagen, okay, du willst einen Ring, du willst bei uns mit unter den Capschirm schlüpfen, also mach Zugeständnisse.
Ja, so, ist, finde ich vollkommen legitim und ist genau richtig. Nur gibt es nicht nur eine Franchise, die einen Ring gewinnen will. Oder die in dem Fenster ist in den nächsten 3 Jahren.
Es gibt aber nicht viele Franchises von denen, die einen Ring gewinnen können, die den Cap Space haben und JJ Watt bezahlen zu können.
Ja, aber das ist doch die Geschichte. So, es gibt ja die Franchises und dementsprechend wird er dann halt von den 20 runtergehen, aber ich glaube nicht, dass er jährlich auf unter, also wenn er jetzt 3-Jahres-Vertrag abschließen wird, glaube ich nicht, dass er unter 14 Millionen fällt pro Jahr. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Also du sagst 42.
Also ich würde 50 sagen und ich wäre aber nicht überrascht, wenn es nur 45 wären.
Ja, also, und ich steige bei 40 ein.
Ja, gut. Ich bin vielleicht ich bin falsch in das Rollenspiel eingestiegen, das könnte man vielleicht sagen, ja. Ich war darauf nicht vorbereitet. Ja, hat mich Tobi hier eiskalt über den Tisch gezogen. Ne?
Ja, aber also sind wir doch mal ganz ehrlich, ne? Kansas City ist 18 Millionen drüber derzeit. Green Bay ist 13 Millionen drüber. Die Rams sind 25 drüber. Wen haben wir noch? Die Bills haben noch knapp. Das sind so die einzigen. Aber sind die Colts eine Franchise, wo du sagst, da kann ich innerhalb der nächsten 3 Jahre noch einen Ring gewinnen?
Ja.
Bist du sicher?
Also, ich sag mal so, die Colts, wenn die jetzt noch aggressiv einen geilen Quarterback bekommen, dann in jedem Fall. Ja. Damit fällt relativ viel. Ja, natürlich.
Natürlich.
Wenn ich von 3 Jahren ausgehe, jetzt kommt ein richtiges Hot Take, die Bengals. Wenn ich jetzt die 3 Jahre als Basis nehme und eine positive Entwicklung des Teams voraussetze, weil das, wenn ich jetzt aus GM-Sicht denke, dann gehe ich ja davon aus. Dann sind wir im Geschäft? Definitiv. Die Browns sind im Geschäft.
Ja.
Die Ravens, die Bucks. So, und da die Cowboys, wenn sie mit Dak Prescott verlängern, aber die haben halt kaum Capspace dann. Das ist so ein bisschen problematisch. Die 49ers mit einem vernünftigen Quarterback. Haben
die Bucks auch nicht, wenn sie mit den ganzen Free Agents rauskommen.
Ja, das ist halt die Frage. Ja, also, aber die haben halt Tom Brady. So. Ja. Das reicht halt.
Ein 43-jährigen alten Sack mit.
Ja, der immer noch. Ja, scheißegal. So, und dann ist halt die Frage, ich kenne mich jetzt bei den anderen Teams nicht so aus, ne? Zum Beispiel, können die Bills so viel Capspace freimachen? Das wäre so eine Überlegung. Ja. Das sind dann so Fragen, die man sich stellen muss. Die Packers sowieso ist die Frage, ob die so viel freimachen können. Sondern das sind dann die Fragen, die man sich stellen muss. Und ich denke schon, dass es genug Franchises gibt, die, ich sag mal, in jetzt einem 3-Jahres-Fenster sich sehen als möglichen Contender. Ja. Und da müssen zum Beispiel wir uns auch sehen. Spätestens in 3 Jahren. Also, ich sag mal so, wenn die Entwicklung jetzt so weitergeht, sollten wir in den Playoffs spielen. So, und dann sind wir nächstes Jahr eigentlich Contender. Also 2022. So gesehen. Ja, und deswegen wäre Watt dann durchaus für uns auch ein Thema. Ja, aber so deswegen, ich sehe da genug Mannschaften, die ihm diesen 3-Jahres-Deal bieten können, wo er dann vielleicht knapp unter 20 Millionen bleibt. Ich glaube nicht, dass, also, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel den Vertrag von Robert Quinn als Beispiel nimmt, dann müsste wahrscheinlich J.J. Watt 30 Millionen kriegen. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ich denke, wenn wir so irgendwo zwischen 15 und 20 am Ende landen, ist das realistisch. Und da machen beide einen guten Deal mit. J.J. Watt verdient noch mal ordentlich Kohle, sodass er dann wahrscheinlich am Ende über 100 Millionen in seiner Karriere verdient hat, wenn er die nicht jetzt schon verdient hat. Und dann ist alles gut. Also so sehe ich das zumindest. Ich weiß nicht. Also gut, J.J. Watt hat 91 Millionen verdient.
Ja, es ist
ärgerlich.
Ja, an reinem Gehalt, Werbeverträge und so weiter.
Das steht außer Frage.
Ja. Um es mal wieder zurückzubrechen, bei uns sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht, weil bei uns sehe ich ihn nur, wenn er jetzt Feuer und Flamme für Flores wäre und was weiß ich nicht was und täte und machen würde und keine Ahnung was und sagen würde, ich habe so viel Geld in meinem Football-Leben kassiert, ist mir scheißegal, ich habe Bock auf das Projekt Dolphins, ich gehe dahin und verzichte auf keine Ahnung wie viele Millionen. Dann eventuell, aber das kann ich mir nur auch nicht vorstellen.
Man muss allerdings aber auch dazu sagen, für einen Spieler wie J.J. Watt, der unsere Defense wirklich nochmal, der genau in die Schwachstelle passt und unsere Defense nochmal komplett auf ein anderes Level heben wird. Ich denke mal an unsere Secondary plus J.J. Watt, der es hier über lange Zeit bewiesen hat, plus vielleicht eine Emmanuel Ogbah, der sein Level dann vielleicht größtenteils halten können wird. Holla die Waldfee, wäre eine Defense. Puh. Also da muss man schon ganz klar sagen, J.J. Watt wäre genau so ein Puzzleteil, das uns fehlen würde. Und für so ein Puzzleteil muss man vielleicht auch mal tatsächlich etwas mehr in die Tasche greifen, wenn Rico von 14 Millionen pro Jahr redet und nicht Emmanuel Ogbah, unsere andere Free Agency.
Shaq Lawson.
10 Millionen kriegt.
Da wirst du den Vertrag aber nicht los.
Ja, aber das ist nur die Relation. Ja, da zahle ich lieber 14 Millionen für einen J.J. Watt.
Naja, klar, aber
Das muss man auch mal ganz klar sagen.
Du hast halt bei den Dolphins, da kommen wir ja gleich auch noch zu, wenn wir über die Free Agents reden, gewisse Möglichkeiten in der Secondary, was so die Safeties angeht, Cap Space frei zu machen. Das heißt quasi, wenn du dazu bereit bist, einen Bobby McCain zu opfern, in Anführungsstrichen, dann kannst du dir auch einen J.J. Watt leisten. Und das ist die Entscheidung, die man treffen müsste.
Ja, wie gesagt, also mich muss man nicht fragen, ob wir ihn holen sollten.
Naja, ich würde ihn auch sau gerne bei den Dolphins sehen. Ich finde jetzt auch nicht, dass die Safeties die stärkste Position sind, die Dolphins gerade haben. Also da könnten wir theoretisch natürlich auch noch was mitmachen. Ich sehe es halt eher unter dem Standpunkt, dass man sich dann an anderer Stelle nicht so verstärken könnte, wie man es vielleicht können müsste. Aber das ist eine rein subjektive Entscheidung.
Ja, also wie gesagt, mir wäre wahrscheinlich am Ende auch ein Wide Receiver für etwas mehr Geld lieber als J.J. Watt. Weil ich glaube, das bringt das Team weiter.
Ja. Wir wissen ja alle, in den wichtigen Spielen taucht ja J.J. Watt auch immer unter.
Wow.
Den musste ich noch mal bringen.
Das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert im Raum stehen. Das ist doof.
Okay, wir hätten aber noch eine Sache beim Roundup, die eventuell eigentlich sogar in die News hätten fallen können. Und zwar gab's ein Retirement eines ehemaligen Dolphins-Spielers. Wisst ihr, an wen ich gerade denke? Er war nicht alleine mit seinem Retirement, sondern er hat zusammen mit seinem Bruder retired.
Ah, die Monsterhüfte.
Genau, ja, Tobi.
Marquise, glaube ich, der Bruder?
Marquise ist bei den Steelers, bei den Steelers, wenn ich das richtig
habe.
Und bei uns ist Maurice, ne? Ja.
Marquise und Mike Pouncey. Ehemals Dolphins, ehemals Chargers. Bei uns in seinen letzten Jahren eher dadurch aufgefallen, dass er mehr auf Krücken gehen musste, als auf dem Platz zu stehen. Also am Anfang super stark bei uns, aber dann hinterher hat die Hüfte nicht mehr mitgemacht. Und auch bei den Chargers hatte er ein starkes Jahr, aber der Körper hat es dann irgendwann nicht mehr mitgemacht, sodass es die zwangsläufige Entscheidung war, zumindest bei Mike Pouncey, da dann einen Schlussstrich zu ziehen.
Also man muss sagen, egal wie man zu ihm steht, er wollte ja damals keinen Paycut. Er hat ja einem Paycut nicht zugestimmt bei uns. Dass er ein Pro Bowl Center ist, ein Center, wie er uns gut zu Gesicht stand. Lange Zeit einer der mit der besten Center war, die es in der Liga gab. Der Einzige, der ihm halbwegs das Wasser reichen konnte, war sein Bruder bei den Steelers, der da auch meiner Meinung nach eine kräftige Lücke reinreißt. Und ich finde, man kann die beiden oder zumindest auch Mike, der ja bei uns gespielt hat, zumindest mal ehren und sagen, ja, war aber eine schöne Zeit und er hat tatsächlich alles auf den Platz gegeben. Oder siehst du das anders, Rico?
Nee, das stimmt schon. Ich meine, er war ja auch noch Center, als ich glaube, Jay Ajayi seine Breakout-Season, wenn man es so beschreiben will, aber seine 300-Yard-Games in einer Saison hatte. Und das war tatsächlich das letzte Mal, als wir eine einigermaßen gute O-Line hatten, würde ich sagen. Und ja, ihr habt schon alles gesagt, er hat eine starke, mehr oder weniger starke Karriere hingelegt. Wenn er, denke ich mal, frei von Verletzungen geblieben wäre, wäre das nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen. So war es eine gute Zeit, die er bei uns gehabt hat. Leider auch dann die Verletzungen gekommen, wodurch er halt dann immer mal wieder zu Pausen gezwungen war. Aber ja, ein großartiges Brüderduo auf einer Position und haben diese Position, ist jetzt schwierig zu sagen, auf ein anderes Level gehoben, aber sie haben die Liga auf dieser Position mehr oder weniger dominiert und das ist schon eine starke Leistung. Ne? Also ich meine, das wird viel zu wenig gewertschätzt. Man spricht halt immer von den Bosas oder den Watts oder wie sie alle heißen, die Brüderpaare, die dann halt auf Positionen spielen, wo dann halt auch mal was passiert und die nicht nur den Ball an den Quarterback geben. Aber was die beiden über Jahre
an. Die Mannings zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Die ja auch gar nicht so schlecht waren, habe ich gehört. Und das ist ja einfach, was die auf dieser Position geschafft haben, das sucht auch seinesgleichen. Das muss man einfach mal auch fairerweise sagen und einfach mal in Erinnerung rufen. Und ja, die NFL verliert zwei ihrer größten Center der letzten Dekade, würde ich behaupten.
Das, genau. Das. Wobei man, und da lege ich jetzt auch nochmal den Finger in die Wunde, möchte ich nur noch ansprechen. Es gibt tatsächlich auch eine Geschichte, die man bei Pouncey immer im Hinterkopf behalten muss. Im Nachhinein hieß es, er wäre damals beim Mobbing-Skandal auch mit einer der treibenden Kräfte gewesen. Was davon stimmt, werden wir wohl nie wirklich hundertprozentig erfahren, weil jeder eine andere Geschichte erzählt. Aber auch so hat er sich leider in die Annalen der Dolphins zumindest verewigt.
Und das in jedem Fall. Die Zeit ist jetzt vorbei. Und wenn wir jetzt, ich mach das jetzt einfach, diese Überleitung des Todes. Wenn wir jetzt über die Zeit ist vorbei reden, dann können wir jetzt auch mal nach einiger Zeit jetzt auf das heutige Thema der Folge kommen. Und wir haben gar nicht so viele Spieler und auch gar nicht so viele große Spieler, die Free Agent werden, ist mir so aufgefallen. Weil, da mache ich jetzt mal eben kurz Werbung für. Am Freitag kommt nicht nur der Dolphins Drive, also heute, wenn ihr es gehört habt, ist nicht nur der Dolphins Drive entschieden, sondern auch der Saturday Kickoff Podcast, wo ich am Ende 20 Minuten mit dem Julian Barsch, der einer der beiden Hosts des Podcasts ist, mich zusammengesetzt habe und über die Team Needs und die Free Agency und den Draft der Dolphins gesprochen habe. Und mir ist jetzt da schon aufgefallen, 20 Minuten sind verdammt wenig. Eigentlich war es nur eine Viertelstunde, aber wir konnten nicht aufhören, weil es so viel zu reden gab. Und hört einfach rein. Ihr werdet die Sachen, ich werde sie auch nochmal pushen. Aber da wisst ihr jetzt schon mal, könnt ihr mal reinhören, da war ich zu Gast. Und da haben wir auch über die Free Agents gesprochen. Und jetzt spreche ich nicht nur alleine über die Free Agents, sondern auch mit unseren beiden Spezies hier. Oh, Spezies schmeckt richtig lecker übrigens. Ja, wie wollen wir es machen? Wollen wir von Position zu Position gehen oder wie hättet ihr es gern,
Tobi? Ich hätte gerne, dass wir vorher erstmal klar machen, welche verschiedenen Arten der Free Agents wir überhaupt haben.
Siehst du,
weil es da ja danke, verschiedene Möglichkeiten gibt.
Danke, dass du dabei bist. Ja, was gibt es denn für unterschiedliche Arten für Free Agents? Weil ich habe hier UFAs stehen, ich habe hier Airfas stehen. Es gibt so vieles. Ich finde mich nicht zurecht. Bitte.
Drei verschiedene im Wesentlichen. UFAs, Unrestricted Free Agents, RFAs, Restricted Free Agents und ERFAs, Exclusive Rights Free Agents. Drei verschiedene Arten von Free Agents für die Beurteilung wichtig, weil sie unterschiedliche Rechte haben. Unrestricted Free Agents, wer Englisch kann, ist im Vorteil, haben keine Beschränkungen. Um Unrestricted Free Agents zu werden, muss man vier Saisons in der Liga gespielt haben, um eine Saison als Saison anerkannt zu haben in diesem Bereich, musst du als Spieler mindestens 6 Regular-Season-Spiele im Roster gestanden haben. Das heißt, da zählen so Practice-Squad-Geschichten nicht. Das sind Unrestricted Free Agents. Die können verhandeln, mit wem sie wollen. Ne, das ist so der klassische Fall, der typische Fall. Die Dolphins haben dieses Jahr davon, glaube ich, müsste es gerade mal nachzählen, von den 18, die es insgesamt sind, 1, 2, 3, 4, 13 Unrestricted Free Agents, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann haben wir als zweiten Fall Restricted Free Agents. Der Unterschied ist, als Restricted Free Agent bist du schon, wenn du 3 Saisons in der Liga bist. Das heißt, in den meisten Fällen sind es Undrafted Rookies oder Late Round Picks. Die haben nicht das Recht, ohne Zugriffsmöglichkeit der alten Franchise mit einem anderen Team verhandeln zu können. Weil da die Möglichkeit besteht, dass die abgebende Franchise, abgebend in Anführungszeichen, die Spieler mit Tender-Option belegt. Tender-Optionen gibt's auch verschiedene. Das ist erstens ein First-Round-Tender. Das heißt, wenn du den Spieler haben möchtest, musst du wird dann ein First-Round-Pick fällig, wenn du den Spieler unter Vertrag nimmst als neu aufnehmende Franchise. Zweiter Fall, Second-Round-Tender, erklärt sich auch. Kein First-Round-Pick, sondern ein Second-Round-Pick. Dann als dritte Tender-Option hast du den Original-Round-Tender. Das ist der, da wird dann der Draftpick fällig, den du für den Spieler bezahlt hast. Um mal ein Dolphins-Beispiel zu nehmen, dieses Jahr wird ja, Gott, wie heißt er denn jetzt nochmal? Isaiah Ford Free Agent. Wenn der einen Original Round Tender bekäme, müsste die aufnehmende Franchise einen 7th-Runden-Pick an die Dolphins schicken. Als vierte Möglichkeit, die aber keine Tender-Möglichkeit ist, hat die abgebende Franchise das sogenannte Right of First Refusal. Das heißt, der Spieler verhandelt mit einer Franchise, die ihn gerne unter Vertrag nehmen möchte. Der geht mit dem Vertragsangebot zur abgebenden Franchise und die haben das Recht, diesen Vertrag zu matchen. Das heißt, das gleiche Angebot abzugeben, um den Spieler behalten zu können. Das heißt, da hast du als abgebende Franchise bedingte Zugriffsmöglichkeiten oder hast Möglichkeiten, da noch Value für zu bekommen, ohne dass die Spieler ohne irgendwas gehen, wie das bei den Unrestricted Free Agents der Fall ist. Noch besser für die abgebende Franchise sind Exclusive Rights Free Agents. Da läuft das Ganze denn dann noch anders, weil diese Exclusive Rights Free Agents sind 2 Jahre oder weniger in der Liga, sind in dem Sinne exklusiv für dich als Franchise, wo dein Vertrag ausgelaufen ist, Ansprechpartner. Das heißt, zum Beispiel bei den Dolphins, da werden wir gleich noch drauf kommen, Nick Needham ist Exclusive Rights Free Agent. Der darf nicht mit anderen Franchises verhandeln, wenn die Dolphins das nicht möchten. Das heißt, die Dolphins können frei entscheiden, ob sie Nick Needham diesen Tender geben, also diesen Exclusive Rights Free Agent Tender, oder ob sie ihn zu einem Free Agent machen und ihn den freien Markt testen lassen. Das ist natürlich super, weil da muss ich mich mit dem Spieler auch nicht groß über irgendwelche Vertragsinhalte unterhalten und was der wie, wann, wie oft kommt. Der kriegt einfach den Tender, kriegt ein Jahr lang das Geld und dann ist die Sache gut. Weil er ja dann im Jahr drauf zum Restricted Free Agent wird. Weil er ja dann 3 Saisons in der Liga gespielt hätte. Das sind so die verschiedenen Arten an Vertragsmöglichkeiten, die man da hat.
Ich glaube, Tobi hat heute Nacht schöne Träume. Also nach der Folge kann ich mir das gar nicht anders vorstellen.
Ja. Wobei ich glaube, je nachdem, welchen Tender es gibt, davon ist auch das, dann muss man auch dementsprechend das Gehalt zahlen, ne?
Natürlich, daran richtet sich auch das Gehalt. Also jetzt bei den Restricted Free Agents nicht, aber bei den Exclusive Rights Free Agents ist dieser Tender schon vorher, der ist halt vorher festgelegt.
Okay, wollen wir das einfach mal Beispiel von Nick Needham machen, weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte Nick Needham schon ganz gerne nächstes Jahr unter Vertrag. Und vielleicht auch noch ein paar Jahre länger. Also zumindest so als Low-Budget-Quarterback, wenn ich ehrlich sein soll. Tobi, ja, so, das ist deine Chance jetzt zu sagen, was kriegt er denn dann nächstes Jahr, wenn er bleibt ja, also da gehe ich jetzt davon aus. Also es würde mich stark wundern, wenn Nick Needham kein Teil der Miami Dolphins nächstes Jahr ist. Dafür hat er für meine Verhältnisse zu gut gespielt.
Würde mich sehr stark wundern.
Das
würde mich sehr stark wundern.
Weil?
Der Tender. Oder? Weil der Tender beträgt $850,000.
Das ist zu viel.
Ach, ja, also. Das Jahr 2021 mit Nick Needham würde die Miami Dolphins, ohne dass da irgendeiner was machen kann, $850,000 kosten.
Das ist natürlich aber schon eine starke Investition.
Ja, selbstverständlich.
Okay, würde ich nehmen.
Also, klar. Also ich denke, da müssen wir auch nicht drüber reden.
Naja, angesprochen haben müssen wir es ja.
Ja, klar, natürlich. Aber dass das Gute ist, gut für die Franchise wäre, da müssen wir nicht drüber reden. Das Veterans Minimum liegt, glaube ich, bei $780,000. Also es liegt nur knapp drüber.
Was? Dann, ne, das ist zu teuer dann. Ne?
Ja, genau.
Okay, ja, ich weiß nicht, Micho, wenn ich jetzt sage, so Nick Needham für 850.000, wärst du dabei? Oder liegt das auch an den Incentives, was er dann noch kriegt?
Davon hängt's ab. Nein, grundsätzlich wäre ich natürlich dabei. Ich würde es vielleicht sogar bevorzugen, weil Needham hat zwar keine vollen Saisons gespielt, aber jetzt auch über eine Saison hinaus schon gezeigt, dass er ein guter Backup sein kann. Ich glaube, er wird halt kein Starter bei uns, aber ein guter Backup. Ich wäre sogar bereit zu sagen, von wegen, pass auf, entweder wir geben den Exclusive Right Tender, ne, da kann man ja als GM Tobi quasi so ein bisschen pokern, oder aber du unterschreibst jetzt für 1,2 Millionen pro Saison und 3-Jahres-Vertrag.
Wird, glaube ich, aber Nick Needham nicht machen, weil der auch weiß, dass da kommt dann wieder der steigende Capspace, den wir angesprochen haben. Wenn der Capspace nächstes Jahr wirklich so drastisch ansteigt, wird sich jeder hüten, da jetzt einen Mehrjahresvertrag zu unterschreiben. Gerade bei denen, die jetzt gerade noch wenig verdienen und sich ausrechnen, vielleicht woanders mehr zu verdienen.
Weil ich fände es halt gar nicht verkehrt, wenn man ihn vielleicht sogar langfristig halten würde.
Ich hätte da auch ein bisschen mehr
Geld. Weil noch ist er relativ günstig.
Ja, klar.
Also ich hätte definitiv auch noch ein bisschen mehr Kohle in die Hand genommen. Also
ich auch, ein bisschen, ganz sicher. Also.
Und das würde ich halt nutzen, um ihm zu sagen, pass mal auf, wir sitzen eh am längeren Hebel. Ne? Oder halt, wie Rico es immer so schön sagt, du kannst natürlich eine Wette auf dich selbst abschließen und sagen, okay, dann machst du es halt und versuchst nächstes Jahr dick zu cashen. Ja. Oder du nimmst halt etwas mehr Kohle jetzt die nächste Zeit garantiert.
Ja, genau, richtig. Vielleicht, wenn wir jetzt bei den Exclusive Rights Free Agents sind, machen wir die anderen beiden auch noch durch. Das sind einmal Jamal Perry, noch ein Backup-Cornerback, und Calvin Munson, Middle-Linebacker.
Bei ja, also
gilt das Gleiche, ne? Also die würden auch 850.000 kosten.
Also wir können allen den Tender geben.
Theoretisch, ja.
Du darfst den Tender nicht nur einmal pro Kader vergeben, ne? Sondern du kannst es
Also diesen Exclusive Right Free Agent Tender kannst du jedem Exclusive Rights Free Agents geben, den du hast.
Okay, okay.
Das ist ja genauso wie bei den Restricted Free Agent. Die Tender darfst du ja verteilen wie
Genau. Das ist ja nicht wie bei den
Kindergeburtstag.
Genau, das ist nicht wie bei den Tags. Franchise Tag, Transition Tag, den darfst du ja nur einem Spieler im Kader vergeben.
Ja, das ist klar.
Ne? Das ist Unterschied.
Also bei Jamal Perry würde ich tatsächlich direkt machen. Also ein günstiger Cornerback, Backup, den kriegst du nicht für den Preis. Wenn er denn dann mal spielen muss. Calvin Munson, ja, ich meine, wenn du ihn mit ins Camp nimmst, okay, aber ich weiß nicht, also ja, mehr aber auch nicht, also ich habe da jetzt keine persönliche Beziehung zu diesem Calvin Munson, muss ich gestehen, dass ich sagen würde, den will ich unbedingt nächstes Jahr bei uns sehen, muss ich sagen. Weiß nicht, wie das bei euch ist, Tobi.
Nö, also würde ich genauso machen, wie du das gesagt hast, einfach diesen Einjahresvertrag unterschreiben lassen, mit ins Camp nehmen, danach fällt er wahrscheinlich eh raus.
Ja, Micho, wie siehst du das?
Dann ist die Frage, warum, also das glaube ich auch, und das werden die meisten wohl auch einschätzen können, und wahrscheinlich würde ich ihm noch nicht mal diesen Tender geben, und sondern würde einfach sagen, pass auf, Junge, geh weg. Wir probieren es mit dem anderen, vielleicht haben wir es ja bei jemand anderem, den Zufallstreffer.
Pass auf, Junge, geh weg.
Genau. Geil. Pass mal auf, Junge.
Ja. Pass auf, Junge, geh weg. Ja.
Da kann ich genauso gut würfeln und wir versuchen, ein anderer Spieler, da ist er, bei dem Spieler habe ich schon alles ausgereizt, bei dem weiß ich, bei dem klappt es wahrscheinlich nicht.
Ja, und ja, nimmst du einen undrafted Free Agent.
Ja, genau, so ungefähr. Ja,
kannst du auch machen.
Das wäre dann, glaube ich, eher das für einen Test, als warum soll ich den Spieler halten, bei dem ich im Grunde genommen jetzt ein Jahr lang getestet habe und gesagt habe, ach nö.
Ja.
Ja.
Gut, dann haben wir die Exclusive Rights durch.
Wollen wir dann die Restricted machen oder den? Nee, es gibt tatsächlich mehr.
Zwei haben wir.
Ja, ich habe es gerade auch gesehen.
Ja.
Gut, Tobi, du hast Isaiah Ford schon angesprochen. Magst du die Sachlage mal für Isaiah Ford erklären?
Werden ja jetzt die Tender, würden ja jetzt wichtig. First Round Tender, Second Round Tender, Original Round Tender. Ich hatte ja eben schon gesagt, Original Round Tender wäre ein Siebtrunden-Pick. Und ich würde persönlich sagen, gib ihm einen Veterans Minimum ein Jahresvertrag mit Original Round Tender. Wenn einer einen Draft-Pick für ihn übrig hat, kann er ihn gerne haben. Ansonsten wahrscheinlich wird er die Roster-Verkleinerung auf 53 Leute dieses Jahr nicht überstehen.
Wie wäre denn New England? Das wäre schon witzig, wenn die den Siebtrunden-Pick dafür auch noch abgeben.
Wenn die noch was dafür ihn geben wollen, gerne.
Also ja, ich denke, man muss halt sehen, das ist mir heute auch aufgefallen, als ich mich mit den Spielern, die wir nächstes Jahr unter Vertrag haben, beschäftigt habe. Wir haben nächstes Jahr, Stand heute, auch nur 6 Wide Receiver unter Vertrag. Und da zählen Allen Hurts und Albert Wilson zu. Und Shaquem Grant, die ja alle auf der Kippe stehen. Da zählt auch ein Kirk Merritt dazu. Also ich würde ihm diesen Tag definitiv geben und würde ihn tatsächlich also ins Camp auf jeden Fall mitnehmen. Sondern dann ist, also es ist ja die Frage, wen wir dann in der Free Agency holen oder im Draft.
Ja. Aber weißt du, warum du ihm diesen Tender, ich habe das jetzt gerade noch mal nachgeguckt und noch mal nachgeschlagen, weißt du, warum du diesen Tender wahrscheinlich doch nicht gibst? Die Base Salary dieses Restricted Tenders ist voll aufs Dead Money angerechnet und liegt bei 2,2 Millionen. Von daher, rein aus finanziellen Gründen wahrscheinlich nicht.
Ja, da müsste man sich schon sicher sein, dass der nochmal getradet wird. 2,2 wäre mir tatsächlich, ist schwierig.
Für einen Siebtrunden-Pick, da kannst du auch Kirk Merritt nehmen, der undrafted war. Der kostet
ja natürlich, ja. Die Frage ist, darum geht's ja gar nicht. Ist die Frage jetzt, ob wir darüber hinaus Isaiah Ford halten sollten oder nicht. Das ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Ja, wenn er tatsächlich fürs Wertminimum oder für 1,1 Millionen unterschreiben würde direkt, bei 2,2, ja, muss man dann noch mal gucken, ne? Also, weiß ich jetzt nicht. Also, schwierig. Micho, was meinst du denn zu Isaiah Ford?
Ja gut, tendern würde ich ihn tatsächlich auch nicht. Er hat ja schon mal den Tender bekommen, soweit ich mich erinnere. Das war ja schon mal vor einiger Zeit. Tatsächlich würde ich auch gucken, dass ich ihm einen Ein- oder Zwei-Jahres-Vertrag für relativ wenig garantiertes Geld anbiete, dementsprechend. Er hat einen Shot auf Receiver Nummer 5 oder Nummer 6. Da hat er meiner Meinung nach einen Shot drauf. Wir haben ihn gedraftet, er ist ein Eingewächs, er kennt so ein bisschen das System und so weiter. Das würde ich da schon, wir kriegen ja einen neuen OC, was heißt System? Das würde ich tatsächlich so machen. Also man muss ja nicht unbedingt tendern, sondern man kann tatsächlich auch Freiverträge aushandeln. Und ich würde ihn nicht direkt gehen lassen. Warum ist allgemein bekannt? Außer, dass ich vielleicht so einen kleinen Crush auf ihn habe, sondern es ist tatsächlich, weil ich der Meinung bin, man sollte erstmal versuchen, seine eigenen Draftpicks, die jetzt nicht schlecht gespielt haben, zumindest zu überzeugen. Und ich finde, dass er Ford hat nicht schlecht gespielt. Aber er ist jetzt auch nicht die Offenbarung, dass man da weiß Gott, wie viel Kohle raushauen müsste. Sowas wie Veteran Minimum oder knapp drüber wäre schon realistisch und dann 1 oder 2 Jahre und dann sollte das auch passen.
Okay. Tobi, du wolltest noch was sagen?
Nein, ich wollte jetzt mit dem nächsten weitermachen, da geht das relativ schnell.
Ja, wenn du das sagst.
Ja, das ist Jake Ruddock. Da liegt der Restricted Free Agent Tender wieder nur bei $850,000 und dafür einen dritten oder vierten Quarterback zu haben im Camp ist sicherlich nicht verkehrt, weil Jake Ruddock diese Rolle ja nur auch schon nicht erst seit gestern hat.
Aber wieso ist die jetzt da bei dem so gering?
Das liegt an dem Pick, glaube ich.
Ja, aber Ford war doch schon Siebtrunden-Pick. Weiterhin geht nicht.
Nein, Jake Ruddock ist 2016 gedraftet worden und hat ein Jahr länger, aber nicht ein Jahr länger anerkannt in der Liga.
Ah, okay, gut, okay. Ja, gut, für 850.000 einen erfahrenen Bankwärmer zu haben, ist, denke ich, sicherlich nicht verkehrt. Oder, Micho?
Nee, ist schon okay. Viel günstiger. Also man kann sich einen Undrafted Free Agent oder sowas dafür holen, wird aber auch nicht günstiger werden. Und irgendjemand muss Tour ja auch vertreten, wenn er mal wieder ersetzt. Oder muss einen Ersatzquarterback vertreten, falls sich da einer versetzt. Wer weiß, wie lange das mit Covid-Protokoll noch ist, da braucht man ja auch einen dritten Quarterback. Also von daher alles gut. Kann man machen.
Wir haben ja Reed Sinnott, ne?
Wow.
ja,
stimmt.
Da haben wir aber jetzt eine perfekte Überleitung zu den Unrestricted Free Agents.
Ja. Dieser Ryan Fitzpatrick wird ja auch Free Agent. Also Ryan Fitzpatrick. Ich habe eine recht klare Meinung im Saturday Kickoff mir gegönnt. Ich würde gerne eure Meinung dazu hören, Tobi.
Ich denke, dass Ryan Fitzpatrick sowohl in der Salary eines Einjahresvertrages als auch in seinem Anspruch an sich selber nicht zu dem Weg passt, den die Quarterback-Position hinter Tua wahrscheinlich in Miami wir ihm bieten können. Das heißt, er hat ja schon gesagt, er will spielen. Ich traue ihm auch zu, dass er bei einer Franchise des unteren Mittelfelds nochmal Starting Quarterback spielen kann. Das kann er bei uns nicht. Das können wir ihm nicht bieten. Und viel Geld für einen Einjahresvertrag können wir ihm auch nicht bieten. Das heißt, wir sind nicht seine beste Option, sondern wir sind nur Option 4 oder 5. Von daher gehe ich davon aus, dass Ryan Fitzpatrick in der kommenden Saison nicht bei den Dolphins spielt. Egal, wie gerne ich ihn manchmal sehe. Und seine Hemden.
Micho, was sagst du zur Personalie Ryan Fitzpatrick?
Ganz ehrlich, selbst wenn er nicht Free Agent werden würde, wäre ich der Meinung verwegen, dass man versuchen müsste, ihn loszuwerden im Sinne von Tua. Ich glaube, dass es für Tuas Entwicklung jetzt tatsächlich am besten ist, wenn Ryan Fitzpatrick geht. Dementsprechend würde ich ihm gar kein Vertragsangebot machen wollen. Für Fitzpatrick, wie gesagt, als Typ alles gut. Seine Spielart selber mag ich gar nicht mal unbedingt. Trotzdem habe ich einen Tipp, wo er landen würde. Wenn es nicht New England ist, was ich ja so feiern würde, wären es die Indianapolis Colts, wo er letztendlich landen würde. Aber bei uns sollte er seine Zelte abbrechen.
Mit J.J. Watt zusammen dann, oder was?
Zum Beispiel, klar.
Oh, das ist ja auch eine super Kombo.
Er läuft doch. Also, ich denke auch, also ich hab's, die Meinung habe ich tatsächlich auch vertreten. In meiner kurzen Zeit hab gesagt, okay, ist nicht mehr die richtige Personalie für uns, weil einfach direkt auch die Diskussion wieder losgehen würden. Und das bringt uns nicht weiter. Also er hat jetzt ein Jahr hat er Tour mitgeben können und er ist einfach, er will spielen. Es gibt ein Video, beziehungsweise war er bei der Pat McAfee Show und ja, er hat auch noch jetzt kein Angebot oder so, sondern er sagt selber, ja, du, ich warte halt bis halt das Free Agency so ein bisschen auch gestartet ist, weil er wird nicht der Erste sein, sondern dann gesigned, wenn irgendwo wer gebraucht wird, zum Beispiel New England. Man stellt sich vor, die draft Mac Jones an 15. Das wäre natürlich dann für Fitzpatrick der nächste Alabama Quarterback und er hätte dann die AFC East voll. Das wäre sicherlich ein guter Landing-Spot. Ich weiß gar nicht, wenn die Jets an Sam Darnold festhalten und wen draften, dann natürlich nicht, aber ich weiß nicht, ob die noch Joe Flacco unter Vertrag haben. Das wäre vielleicht auch noch wieder eine Station, weil da war er auch schon mal. Jacksonville könnte ich mir theoretisch noch vorstellen. Die Colts, da wäre er dann definitiv Starter. Oder wenn die hochtraden für einen Quarterback, zum Beispiel an 18 vor die Bears, das wäre noch eine Möglichkeit, die ich sehen würde. Ich glaube schon, dass er noch irgendwo unterkommt, aber für uns ist er einfach nicht mehr der Richtige. Ja, ich glaube, auch wenn das super ist, was er als Teamkamerad geschaffen hat und so weiter und so fort, aber ich habe das hier schon öfter mal anklingen lassen, irgendwann ist dann halt leider auch gut und immerhin führt Dortmund 2-1 jetzt. Gut, das dazu. Dann haben wir, glaube ich, Ryan Fitzpatrick abgehandelt. Entschuldigung, ihr wolltet ja Mittwoch aufnehmen, weil ihr dann Dortmund spielt halt gerade. Ich kann da auch nichts für. So.
Ja,
heißt der
Kanada, denn sie will ja.
Dortmund Giants?
Ja, Dortmund Giants. Richtig. Wir haben gerade eine Safety
wo
gemacht.
Wo wir gerade von den Dortmund Giants reden.
Reden? Matt Was denn? Ja.
Von Was wegen Giants. Passt von der Körpergröße so? Ganz super.
Wow. Nice.
Gefühlte 1,50 groß.
Auch dazu hatte ich eine relativ, also ich habe zu beiden Running Backs, die Free Agent werden, eine klare Meinung, und zwar, dass sie wahrscheinlich nicht das Dolphins Jersey mehr tragen werden. Also, weil sowohl Andrew Washington, der es einfach nicht gezeigt hat, dass er es kann, genauso wie Matt Breeder, der einfach nicht die Erwartungen erfüllt hat, die man an ihn gestellt hat, meiner Meinung nach. Und wir, das haben wir in der Zusammenfassung für die Offense, im Saisonfazit für die Offense, wer das noch nicht gehört hat, kann da gerne noch mal reinhören. Da behandeln wir jeden Spieler einzeln. Da haben wir auch über Matt Breeder gesprochen. Und für mich hat er einfach nicht das erfüllt, was man von ihm erwartet hat. Und ich glaube, wir sind damit Miles Gaskin und Seven Ahmed tatsächlich gut genug aufgestellt. So, wenn wir noch ein, zwei Spieler dazu holen, vielleicht Late-Round-Picks, hoffentlich nicht in den ersten Runden, dann, glaube ich, sind wir da gut genug aufgestellt. Aber ich glaube nicht, dass Matt Breeder noch eine Zukunft bei den Miami Dolphins hat. Micho, wie siehst du das?
Nö, sehe ich so ähnlich. tatsächlich, was haben wir für ihn abgegeben? 5-Runden-Pick war das, glaube ich.
152, glaube ich.
Ja, aber tatsächlich spielen die meisten Running Backs, die in der Range gedraftet werden, besser. Also lieber einen nochmal in der Range draften, der jung ist, auf den man noch immer einen Shot setzt und so weiter und so fort, als jetzt mit Breeder vielleicht noch bezahlen, weil ich kenne die Zahlen nicht, aber er wird ja wahrscheinlich ungefähr dasselbe haben wollen oder nur minimal weniger als vorher. Und das ist dann natürlich nur ergreifend zu viel. Also wäre für den Running Back Nummer 3, für den er sich wahrscheinlich selbst dann auch wiederum zu schade ist, einfach zu viel.
Ja, also ich meine, Matt Breeder ist jetzt auch nicht der Älteste, 25. Und ja, ich weiß nicht. Ich kann
bist du für einen Running Back schon ein ganz schönes Alter, oder? Ich meine, Running Backs bauen nach 3 oder 4 Jahren in der Regel stark ab.
Kommt drauf an. Also
in der Regel.
Ich fand das
nicht alle, ich sag ja in der Regel.
Ich fand das so witzig, weil wir arbeiten ja an einem Draftheft und ich habe ja zum Teil zumindest 2 Running Backs. Einen habe ich jetzt schon getaped, also da habe ich mir das Tape angeschaut, ein bisschen gelesen und da habe ich tatsächlich ein High-End und ein Low-End im Vergleich und Matt Breeder ist tatsächlich mein Low-End-Vergleich für Travis Etienne. ja, finde ich irgendwie ganz, ganz spannend, weil der halt auch so Speed mitbringt, aber Matt Breeder hat halt die PS nicht auf die Straße bringen können. Tobi, wie siehst du Matt Breeder?
Ja, leider hat er nicht das gezeigt, was er in den Jahren davor schon mal gezeigt hat, ist mehr oder weniger bei uns gescheitert und für das Geld, für das er wahrscheinlich weiterspielen wollen würde, würde ich ihn nicht halten, sondern mir im Draft dann die ein oder andere Ergänzung so in Runde spät 2, Anfang 3 oder so, da sowas um den Dreh mich nach einem Running Back umsehen. Weil ich, wie du sagst, mit Gaskin und Ahmed uns da gut aufgestellt sehe und wenn wir dann da noch einen Rookie mit reinholen, ich denke, dann sind die Erwartungen auch nicht so hoch, dann können die auch nicht enttäuscht werden.
Ja, ich denke auch, wir müssen, glaube ich, gar nicht lange über DeAndre Washington reden, also
gar nicht.
Also. Der wird meiner Meinung nach keine Rolle spielen.
Weg damit.
Ja.
Junge, geh weg.
Junge, geh weg.
Geh weg, Junge.
Geil. Ja, damit haben wir dann die Running Back Free Agents auch. Die Quarterback Free Agent haben wir es. Ja, ich würde jetzt ganz gerne, weil ich finde, es ist eine spannende Personalie, der letztes Jahr unterm Tender gespielt hat. Wenn ich richtig informiert bin, der auch Special-Teamer ist, ja, und ein Special-Teamer haben wir jetzt da mitgekriegt, der hat seinen Vertrag bekommen und irgendwie würde ich auch ganz gerne sehen, dass wir Matt Hawk weiter unter Vertrag halten. Natürlich nicht um jeden Preis. Ich finde, er hat seinen Job gut gemacht und man sieht ja auch, dass wir im Bereich Special Teams durchaus kreativ sein können und es hat ja eigentlich auch in den Special Teams alles geklappt, wenn die Leute auch mal sich angemeldet hätten, was zum Teil ja so gewesen sein soll, whatever, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich würde Matt Hawk tatsächlich gerne noch weiter im Dolphins-Jersey sehen. Auch mehrere Jahre, vielleicht auch bis 2026 verlängern. Vielleicht nicht für 4,4 im Schnitt, sondern ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, Tobi, was siehst du da realistisch oder siehst du da gar keine Möglichkeit? Oder wie siehst du überhaupt die Personalie um Matt Hawk?
Also ich halte Matt Hawk für einen Top-10-Punter der NFL. Für keinen der Top-3-4. Aber so könnte man ihm als General Manager das verkaufen, dass man mit Glück so bei 2 bis 2,5 Millionen im Jahr sich da irgendwie einig wird. Um mal so einen Richtwert zu haben, Sam Martin zum Beispiel, der verdient im Jahr so 2,7 Millionen und unser aller Panthergott Johnny Hecker liegt bei 5. Also das ist der am meisten verdient in der Liga. Der bekommt 5 Millionen Dollar im Jahr. Das ist für Matt Hawk wesentlich zu viel. Ich würde versuchen, wie gesagt, ihn so bei 2 Millionen im um 10 Bereich der Liga zu halten. Ich denke, darauf kann er sich einlassen. Ich denke, darauf wird er sich einlassen. Und das, was wir an anderer Stelle durch die Tenderei und durch die Exclusive Rights Geschichten eingespart haben, werden wir da in diesem Jahr wieder neu anlegen und dann vielleicht nach einem Einjahresvertrag nach der Saison nochmal gucken.
Okay, Micho, wie siehst du die Personalie Matt Hawk?
Ja, Matt Hawk. Also ich sehe ihn nicht als Top-10-Panther, ich sehe ihn irgendwo im Mittelfeld, ja, durchschnittlicher Panther. Ein Problem haben Panther im Moment und das ist durch die immer weitere Bevorzugung der Offense, durch immer mehr Aufrüstung der Offense in der NFL, durch Explosiv-Offense gewinnt das Thema Feldposition oder verliert das Thema Feldposition an Bedeutung. Und damit verlieren auch Panther an Bedeutung. So. Jetzt haben wir einen Top 15 Panther und ich bin der Meinung, für mich der beste Panther ist ja Dixon von den Seahawks. Aber ich bin der Meinung, dass man dementsprechend bei einem Panther, so leid es mir für die Gruppe tut, dementsprechend Geld einsparen kann. Ja, auch ich sage, Matt Hawk kann man dementsprechend bei uns nehmen. Ich kann leider nicht mit so Zahlen aufwarten wie Tobi, ja, wo ich sage 2,2 Millionen oder sonst irgendwas. Ich kann da leider nicht sagen. Ich sag nur, tendenziell sollte die Summe für einen Panther, die man für einen Panther ausgibt, immer weiter sinken. Und ich glaube tatsächlich, dass es, so gerne ich Matt Hawk grundsätzlich auch mag, dass es kein Beinbruch wäre, wenn man dann Matt Hawk gehen lassen würde, weil er zu viel verdient. Und auf der anderen Seite, auch wenn ich sage, die Feldposition verliert immer an Bedeutung, wenn es nochmal so einen Panther wie Dixon im Draft geben sollte, wäre ich da auch bereit, auch in Runde 5 oder sowas tatsächlich für zuzuschlagen, weil ich glaube, das wiederum würde sich dann lohnen, weil das ein deutliches Upgrade wäre. Aber ja, ich glaube, das war's, was ich dazu sagen wollte.
Okay, aber dann sind wir da ja auch einigermaßen einig. Also ich denke auch nicht, dass unsere Franchise von Matt Hawk abhängt. Es wäre halt schön, wenn man ihn weiter hätte, damit halt da auch das Team einigermaßen eingespielt bleibt, aber dass man ja zumindest da nicht ausweichen muss. So, jetzt ist die Frage, über wen wollen wir als nächstes sprechen? Tobi, wen hast du so im Köcher?
Ich würde sagen, wir machen die Linebacker. Da haben wir drei noch en bloc. Und ich würde gern dann noch auf jeden Fall einzeln noch über Ted Karras sprechen, weil über den müssen wir wahrscheinlich sogar sprechen.
Ja, also wir müssen noch über Ted Karras auf jeden Fall. Devin Godshaw müssen wir auch besprechen.
Ja, genau.
Und dann haben wir noch glaube ich, noch drei Spieler, die mehr oder weniger schnell abgehandelt werden können. Dann lass uns mal erst über die schnellen Spieler sprechen, würde ich sagen. Julian Davenport, ja, Left Tackle. Habe ich dich jetzt geschockt?
Veterans mit wen? Micho?
Dich, weil du so. Nee, ist gut. Also Veterans Minimum hast du gesagt.
Veterans Minimum, ein Jahresvertrag, Backup hinter Austin Jackson, reicht.
Okay. Micho.
Ich habe mich nur so kaputt gelacht, als ich gelesen habe, Julian Davenport, eine der Key Free Agents der Miami Dolphins.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Habe ich auch gedacht, so von wegen Gottes Willen, was hast du denn geraucht, lieber Autor? Junge, geh weg.
Davenport hatte eine 87,6 Pass-Blocking-Grade nach PFF.
Ja, danke schön. Junge, geh weg.
Der hat vielleicht auch nur 30.
Ich finde, wir wollten unsere O-Line upgraden. Ein Spieler wie Julian Davenport hat da eigentlich keine Zukunft mehr. Was sollen wir mit dem noch?
Alles gut. Ich fand's, also er hatte auch nur 30 Pass-Blocking-Snaps gespielt. Also wie gesagt, Veteran Minimum würde ich auch noch mitgehen, zumindest mitholen. Einfach nur dann zu sehen, okay, im Camp vielleicht noch ein bisschen Erfahrung mitgeben, mehr aber auch nicht. Ja, und ich würde dann gleich, also den nächsten Adam Pankey, da sehe ich dann tatsächlich keine Zukunft mehr, weil, ja, der dann auch die paar Snaps, die er gespielt hat, wahrscheinlich nicht gut gespielt hat. Das war dann auch eher schlecht. Von daher, ja, den sehe ich nicht, dass der verlängert wird. Ich weiß auch nicht, ob der überhaupt noch mal die Chance bekommt, sich in der NFL zu beweisen. Wie siehst du das, Tobi?
Genauso. Also ich sehe den vielleicht noch im 90er-Roster, weil man den so nett findet, aber in der NFL, glaube ich, wird der nichts mehr reißen können.
Ja, Micho, Junge, geh weg. Nee, komm, komm, Junge, geh weg, ne?
Ja, ja. Ich sag auch ganz klar, was will man damit? Also, sorry.
Da können wir uns eigentlich so.
Mag ein netter Kerl sein und so weiter und ist mit Sicherheit ein besserer O-Liner als ich, aber ich glaube nicht, dass wir ihn gebrauchen können.
Komm, dann machen wir ein T-Shirt draus. Komm, Junge, geh weg. Fände ich geil. So ein Aqua-Shirt in Orange, dann, weißt du, in so geiler Schrift. Komm, Junge, geh weg. Ja, ich bin wieder kreativ, I like it. So, da haben wir die und dann hatte ich hier noch Kevin Frazier auf der Platte, zu dem ich jetzt auch nicht die größte persönliche Beziehung habe, muss ich gestehen, wäre für mich auch einer, der hinten rüberfallen würde. Gerade dadurch, dass ich sage, dass wir noch einen draften werden, dadurch, dass wir auch Jamal Perry noch unter Vertrag haben, der ja nicht nur Cornerback, sondern auch Safety spielen kann, ist das, denke ich, kein Spieler, den wir verlängern werden. Weiß nicht, Tobi, wie siehst du die Situation um Kevin Frazier?
Soll ein sehr guter Special-Teamer sein, soll angeblich im Rahmen Teamchemie einiges an Gewicht haben, aber ob das reicht, seine sportlichen Defizite auf der Safety-Position auszugleichen. Was ihm helfen könnte, ist einzig und allein die Tatsache, dass der Vertrag von Clayton Fedulem ohne Dead Money aufgelöst werden kann. Das könnte ihm helfen, noch ins Roster zu rücken, wenn wir auf Fedulem verzichten, da Geld einsparen und dafür Kevin Frazier fürs Veterans Minimum für einen geringen Vertrag noch weiter ein Jahr an uns binden. Ansonsten wird's eher schwierig.
Okay, Micho, hast du dich jetzt sehr lange auf Kevin Frazier vorbereitet?
Ja. What?
Turn it down for what? Gut, dann haben wir das auch abgehakt. Also ich denke, da kann sich jeder dann auch draußen selber noch mal eine Meinung bilden. Ich meine, ihr hört unsere Meinung hier und gerade bei so Spielern, die am unteren Ende des Rosters zu finden sind. Wir haben 2 Millionen Draft-Picks, wir haben Geld in der Free Agency. Das heißt, es fallen sowieso Spieler hinten runter. Und deswegen fällt es da auch immer schwer, das genau zu bewerten. Oder wie genau, zum Beispiel Tobi hat es jetzt angesprochen, wie groß ist wirklich die Bedeutung von Kevin Frazier für unsere Special Teams? Ja, wir haben halt auch andere Spieler schon geholt, nur für die Special Teams-Geschichten. Ja, ist die Frage, wie wichtig ist einem das? Oder wie wichtig ist dieser Spieler? Kann diese Rolle von einem anderen Spieler vielleicht eingenommen werden? Das gilt es zu evaluieren. Und da fällt es mir dann persönlich auch immer nicht ganz so einfach, wirklich zu sagen, ah klar, zack, zack, zack. Wäre zwar schön und ich tue auch immer so, als könnte ich das, aber manchmal fällt es selbst mir schwer. Ja? Gut, bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede, Tobi, wollen wir jetzt auf die Linebacker zu sprechen kommen?
Sollen wir vorher noch Mac Hollins machen? Das geht auch relativ schnell, würde ich sagen.
Stimmt, den hatte ich jetzt unterschlagen. Aber ja, also ich denke, Wettminimum maximal und dann ab dafür. Also ich glaube nicht, dass der eine große Zukunft bei uns hat. Hm. Weiß ich nicht.
Er wird ins Camp genommen. Er hat die Möglichkeit, sich im Camp zu beweisen, kriegt einen Einjahresvertrag fürs Minimum, wird aber dann hinten rüberfallen, weil ich damit rechne, dass wir mindestens noch 2 bis 3 neue Wide Receiver aus Free Agency und Draft holen werden. Und dann ist er alleine schon deswegen, wird er hinten rüberfallen.
Okay, Micho?
Sehe ich so ähnlich. Also ich würde ihn auch definitiv mitnehmen mit einem günstigen Vertrag, am besten mit möglichst wenig Dead Money. Einfach, er hat jetzt zuletzt, einfach weil er zuletzt, als wir ihn gebraucht haben, tatsächlich ein bisschen was gezeigt hat. Ein bisschen was. Das heißt, auch nicht wahnsinnig viel. Er kann noch mal einen Shot im Camp bekommen. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass er das da vielleicht schaffen wird, aber ich finde, das hat er sich zumindest verdient. Also diesen Einjahresvertrag kann man ihm geben.
Okay. Ich denke auch, mehr aber dann halt auch nicht. So, Tobi, können wir jetzt zu den Linebackern kommen?
Jetzt können wir zu deinem Lieblingsspieler kommen, ja?
Hör auf. Nathan Roberts, gnadenlos, kein neuer Vertrag. Ich melde diese Franchise ab.
Wenn Elan Roberts einen neuen Vertrag kriegt?
Ja. Nein. Einfach nein. Hör auf. Tu mir nicht
weh. Also ich bin für 4 Jahre, was war das? 14 Millionen pro Jahr ungefähr, 10 davon garantiert.
Du kannst mir meine Füße küssen, kannst du mich, ey. Jetzt hört auf mit dem Scheiß. Ich finde das nicht witzig. Alter, ich verpasse hier gerade einen souverän geile erste Halbzeit von Dortmund, ne? Alter, und jetzt müsst ihr mich hier noch ärgern mit Landon Roberts? Also, wer solche Co-Hosts hat, der braucht auch keine Feinde mehr. Ja?
Ich danke. Also überleg mal, der ist gerade mal ein Jahr da. Wie lange habe ich Charles Harris ertragen müssen? So lange musst du doch wohl mindestens durchhalten.
Das war der Dolphins Drive. Das hat mich, hat mir super viel Spaß gemacht. Ich verstehe gar keinen Spaß mehr.
Ja, jetzt ist gleich Halbzeit, von daher hast
du deswegen. Ja, so, Elan Roberts, wollt ihr den verlängern? Jetzt ernsthaft, Tobi, Micho.
Da ich denke, dass wir uns auch auf der Linebacker-Position verändern müssen, nein.
Ich will ihn auf keinen Fall verlängern. Aber, und das ist das große Problem, ich glaube, Brian Flores hält relativ viel von ihm.
Ja, das ist mir egal.
Das ist, glaube ich, die alte Patriots-Connection, die da dann zuschlägt. Ich glaube tatsächlich, dass wir ihn verlängern werden, und zwar für gar nicht so wenig. Ich persönlich möchte ihn nicht verlängert sehen. Ich glaube aber, dass es passieren wird.
Naja, gut, was heißt denn gar nicht so wenig? Also, da müssen wir die Kirche mal im Dorf lassen. Der hat letztes Jahr 2 Millionen verdient. So, der hat,
wahrscheinlich kriegt er jetzt 4.
Ja, also dann schreibe ich aber... Dann schreibe ich einen Brief. Dann schreibe ich wirklich einen Brief auf Papier und schick den nach Miami. Was das für eine Scheiße ist. Dann raste ich aus.
Das ist der Verdacht, den ich habe, dass er auf jeden Fall einen
Ich will in Ruhe schlafen.
Ich möchte es nicht, aber ich glaube es.
Sprechen wir über den nächsten Spieler, Vince Beagle. Sprechen wir über den nächsten Spieler. Vince Beagle.
Sag Tobi doch, unter gar keinen Umständen sprechen wir über den nächsten Spieler.
So, super.
Möchtest du nicht über Vince Beagle sprechen?
Vince Beagle, ja.
Du hast doch gesagt, unter gar keinen Umständen.
Ja, so, jetzt hier Butter bei die Fische. Vince Beagle, für sehr wenig Geld können wir ihn halten. Dadurch, dass er halt nicht gespielt hat letzte Saison, schwierig, weil ihm hat halt der Kollege aus Wisconsin den Rang abgelaufen, ja, von dem ich immer noch keinen Jersey habe. Und dementsprechend, ja, ist zwar schön und gut, dass er da letztes Jahr knapp 2 Millionen verdient hat oder gut 2 Millionen verdient hat. Mehr wird es auch nicht. Also, ich sehe halt keine großen Chancen, da mehr zu verlangen anstelle von Vince Beagle. Und vielleicht ein kleiner 2-Jahres-Vertrag, einfach um ihn zu halten, könnte ich mir vorstellen. Aber mehr auch nicht. Tobi.
Genau so. Also durch seine Verletzung hat er natürlich einiges an Vertragsposition eingebüßt. Minimum fertig.
Würde ich so ähnlich sehen. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass er dafür bleiben wird. Ich glaube, dass es genug Franchises gibt, die ihn irgendwo im Hinterkopf haben als einen Passrusher Linebacker im hinteren Segment. Bei uns wird er wahrscheinlich dann keine Zukunft haben, da sein Platz ja von Landon Roberts eingenommen werden wird und deswegen. Also ich würde ihn halten wollen, eher als die Landon Roberts. Ich glaube, aber das wird nicht passieren.
Schauen wir mal. Gut. Dann haben wir noch Camus Grugier Hill. Tobi, wie ist da denn so die Lage mit Special Teams und so weiter und so fort? Was glaubst du, hat er genug geliefert, damit wir ihn verlängern?
Also er hat auf jeden Fall nicht wirklich das gezeigt, was er kann. Ich denke, dass man ihn verlängern wird. Ich denke aber auch, dass dieser Einjahresvertrag, den wir ihm noch geben werden, nicht so hoch sein wird wie der, den er dieses Jahr bekommen hat. Da waren es 3 Millionen. Ich rechne mit 1,5 bis maximal 2. nur aufgrund seiner...
Wird er dafür unterschreiben?
Ja, weil er keine anderen Angebote bekommen wird. So gut hat er da nur auch wieder nicht gespielt, als dass andere Franchises auf ihn aufmerksam geworden wären.
Okay, cool. Micho, wie siehst du die Personalie?
Ja, also von mir aus können wir ihn auch gehen lassen. Aber grundsätzlich, ja, für so einen ganz, ganz geringen Vertrag kann man auch halten. Ich glaube, dass wir auf der Position locker für wenig Geld ein Upgrade kriegen könnten. Und dann werden wir das wahrscheinlich auch tun.
Okay, so. Jetzt haben wir die Linebacker abgehakt. Das war super, das hat mir super viel Spaß gemacht, mit euch über Allen Roberts zu reden. So, jetzt ist die Frage, Devin Godshaw zuerst oder Ted Karras? Also, wen von der Seite hättet ihr zuerst? Tobi, du darfst dir das aussuchen, weil du heute so eine tolle Folge bisher gemacht hast. Da möchte ich dich auch für belohnen.
Ja, weil ich heute so wenig geredet habe, ne?
Als Incentive sozusagen.
Devin Godshaw würde ich gerne mit anfangen.
Gut, mein Hot Take dazu war, das ist einer unserer zentralen tatsächlich Leute, die Free Agent werden. Dadurch, dass aber sein Camp gesagt hat, dass sie irgendwie, was weiß ich, 10 Millionen anstreben und ich gesagt habe, für 5 Millionen pro Jahr würde ich den zahlen. Also wenn er 10 Millionen will, muss er mindestens 2 Jahre spielen. Wird das, glaube ich, weniger was in meinen Vorstellungen. Weil wir haben ja Spieler, die da, wir haben Zach Zieler, wir haben Christian Wilkins und wir haben Raekwon Davis. So, wir haben 3 gute Defensive Tackle. Ja, wir können die Position immer noch upgraden, keine Frage. Und mit Devin Godshaw wäre diese Position dicht, safe. Wir müssten da auch nichts mehr tun. Ich glaube aber, er wird, und zumindest so klang es, zu viel Geld verlangen. Und dann ist es für mich keine Option mehr, Devin Godshaw zu verlängern. Das sind just my 2 cents. Micho, wie siehst du denn Devin Godshaw und seine Zukunft?
Devin Godshaw war tatsächlich so ein Spieler, bei dem ich so ähnlich einen Crush hatte wie Isaiah Ford. Einfach, weil ich gesagt habe, von wegen in der Runde, in der wir ihn gedraftet haben, hat er super gespielt. Ich glaube, er war ein 5-Runden-Pick, wenn mich nicht alles täuscht. Das hat er schon ordentlich gemacht, das kann man nicht anders sagen. Und ich kann auch verstehen, dass er jetzt cashen will. Aber er hat sich halt verletzt. Er konnte nicht wirklich zeigen, was er will. Und einige und hat jetzt das Pech gehabt, dass gerade so ein Raekwon Davis und sowas tatsächlich ordentlich geliefert und performt haben. Er wird also deutlich runtergehen müssen von seinen Forderungen. Und wenn das nicht hinhaut, wird man ihm sagen, ach Junge, komm, geh weg.
Ich habe mir vorhin schon überlegt, wie das aus so einem T-Shirt aussieht. Also ich bin da jetzt Feuer und Flamme für. Tobi, wie siehst du denn die Geschehnisse rund um Devin Godshaw? Oder gibt's da vielleicht auch neue Sachen, die wir jetzt noch gar nicht gewusst haben, die du jetzt mit reinbringst?
Es gibt keine neuen Sachen, die man da erwähnen könnte. Man kann höchstens erwähnen, dass er einen Agenten hat mit Drew Rosenhaus, der sein Büro in Miami hat. Da sind die Wege relativ kurz. Er ist jetzt seit 4 Saisons bei uns, war von der Rookie-Saison an ein mehr oder weniger wichtiger Posten in der Defense. Er ist stark in der Run-Defense. Aber die Zeit seiner Verletzung in diesem Jahr, ich glaube, das war nach 5 Spielen, meine ich, hat gezeigt, dass es auch ohne ihn gut geht. Und das wird den Preis sehr deutlich drücken. Devin Godshaw muss sich, glaube ich, davon verabschieden, dass er mehr bekommt als 5 Millionen. Selbst die würde ich ihm pro Jahr nicht bezahlen, sondern ich würde versuchen, dass er vielleicht so bei 2,5 bis 3 Millionen pro Jahr landet. Du hast eben gesagt 10 Millionen. Damit er 10 Millionen bekommt, muss er bei mir wahrscheinlich 3 Jahre spielen.
Hoho, aber ja, du hast, also, aber wir tröten ja alle in das gleiche Rohr. Er muss deutlich von seinen Forderungen runterkommen. Ist die Frage, gibt es aktuell ein Team, was so viel Need hätte, um ihm wirklich so viel zu bezahlen? Weiß ich nicht. Tobi, siehst du da ein Team?
10.
Also
10 Teams oder 10 Millionen?
10 Teams, die ihm 10 Millionen geben? Nee. Also ich sehe ehrlich gesagt da kein Team, was ihm da in dieser Range bezahlen könnte. Also das sehe ich beim besten Willen nicht.
Ich sehe da auch kein Team. Das heißt allerdings ja nicht, dass er nicht einen Wert hat. Und ich glaube tatsächlich, dass es Franchises gibt, die ihm aufgrund von verschiedenen Situationen tatsächlich einen höheren Wert beimessen als wir. Und deswegen bezweifle ich fast, dass er bei uns bleiben wird, weil ich glaube, dass er woanders mehr Geld bekommen kann. Also so blöd sich das jetzt anhört, Tobi, du hast vorhin zum Beispiel von den Buccaneers gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel, dass so eine Franchise zum Beispiel sagt von wegen für, wir lassen den Free Agent gehen und versuchen das, ich weiß jetzt nicht, wo, in welchem Bereich die genau Free Agents haben, das ist jetzt nur ein Beispiel. Was weiß ich, wir lassen jetzt einen Sue gehen, ja, weil der so und so viel kostet, nehmen das starke Upgrade für einen Devin Godshaw in Kauf, holen noch einen zweiten Defensive Tackle und machen da eine Rotation draus für weniger Geld und einen Sue kostet. Und da wäre Godshaw halt eben, könnte ein Part davon sein und hätte damit einen größeren Wert als für uns und würde damit mehr kassieren und deswegen wahrscheinlich auch gehen.
Ja, also ich sehe die Wahrscheinlichkeit tatsächlich auch relativ hoch, dass er gehen wird. Finde ich schade, aber es ist, tut uns nicht so weh wie, keine Ahnung, wenn Christian Wilkins gehen würde oder was weiß ich, Xavier Howard. Ja, das würde ein bisschen mehr wehtun. Aber nur ein bisschen. Gut, dann bleibt uns, glaube ich, nur noch einer. Oder habt ihr noch was ihr zu Devin Godshaw sagen möchtet? Ich höre, das ist nicht der Fall. Dementsprechend Ted Karras. Und bei Ted Karras, ich habe mit Julian habe ich ja das Interview geführt. Und ich guck so, ja, Ted Karras ist ja auch Free Agent und sag so, ja, und da bin ich dann fast vom Stuhl gefallen, als ich bei Sporttrack geguckt habe, den Average Salary pro Jahr von 10,2 Millionen zugestehen. Wo ich mir denke, wow, ich wusste gar nicht, dass das jetzt ein durchschnittlicher Wide Receiver ist oder dass das ein High-End Center ist. Also, holy moly. Also, ich hätte gesagt, 2 Jahre, 8 Millionen, oder 7, also irgendwo zwischen 7 und 8 Millionen, 2 Jahre und 2. Jahr nicht mehr garantiert. Er hat ja gar nicht so viel mehr gezeigt, als dass man ihm so viel mehr zahlen könnte. Also, ich weiß, also, die vergleichen ihn hier mit den beiden Pouncey-Brüdern, mit Matt Paradise und mit JC Tretter, wo ich mir denke, never. Also, das sehe ich persönlich nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht und was ihr für Ted Karras bezahlen würdet. Tobi?
Ich würde ihm den gleichen Vertrag nochmal geben, den er dieses Jahr unterschrieben hat. Er ist ein durchschnittlicher Center in der Liga und sollte durchschnittlich bezahlt werden. Und wenn, also als ich das gelesen habe, dass der 10,2 Millionen kriegen soll, also es sind genau 7 Center, die in der NFL 10 Millionen und mehr verdienen. Bei keinem von denen würde ich sagen, die sind mit Ted Karras vergleichbar. New England Geschichte hin oder her, bla oder blub. Also wenn wir schon Geld in die Hand nehmen, um einen Center zu signen, dann sollte das nicht Ted Karras sein, sondern da gibt es für 10 Millionen im Jahr andere Möglichkeiten, sich da in der Free Agency vielleicht einen Center nehmen zu können.
Oh mal jetzt. Nee, hör auf.
Was?
Will ich nicht. Keinen Center für.
Du willst Lindsley nicht?
Alter, der hat das. Sorry, wenn wir da jetzt gerade mal. Alter, das ist für mich, der ist total overrated. Der hat auf einem Level gespielt, hat jetzt einen Outliner nach oben, meiner Meinung nach, und ich will ihm keinen Outliner bezahlen. Ich weiß, dass er ihn bezahlt bekommen möchte, aber ich sehe nicht, dass er das Niveau stabil halten kann. Aber das ist ein anderes Thema. Weil, mein Lieblingsrookie spielt ja nicht. Aber bevor wir jetzt über irgendwas reden, Micho, wie siehst du jetzt nach dem, was wir jetzt so erzählt haben, und wie ist deine Einschätzung zu Ted Karras?
Ted Karras, stimme ich mit euch überein, Ted Karras ist ein durchschnittlicher Center. Vielleicht nochmal meine persönliche Meinung zur Position des Centers. Ich halte den Center für so ziemlich mit die wichtigste oder für eigentlich die wichtigste Position in der O-Line insgesamt gesehen. Natürlich ist es immer die Frage, wie eine O-Line aufgebaut ist, aber ich halte das für extrem wichtig. Dann müssen wir bedenken, dass wir Tua, was wir mit Tua für einen Quarterback haben, da brauchen wir einen sehr beweglichen Center meiner Meinung nach, sehr athletischen Center auch, der eine O-Line dirigieren kann. Ich glaube nicht, dass Ted Karras das kann. Dementsprechend ist er für mich das auch nicht ansatzweise wert, was dort gezahlt worden ist. Ich hätte auf jeden Fall gerne und halte das auch für nötig, ein Upgrade auf der Center-Position. Wenn man davon ausgehen muss, dass wir glauben, dass wir mit unseren Rookies, dass wir denen noch mindestens ein Jahr zur Entwicklung geben und so weiter, glaube ich, dass wir auf der Center-Position definitiv jemanden brauchen, der zusammen mit Eric Flowers dann unsere O-Line führen kann, managen kann und so weiter. Und ich persönlich würde bevorzugen, wenn wir Ted Karras nicht verlängern würden, sondern dafür was anderes holen würden. Vor allen Dingen nicht für das Geld holen würden. Ich befürchte allerdings, dass wir ihn overpayen werden. Das ist einfach ein Gefühl, was ich da habe, ein Bauchgefühl, das ich nicht begründen kann.
Aber das glaubst du irgendwie, das glaubst du ziemlich oft, ne, dass die Dolphins irgendwie immer zu viel bezahlen.
Ja, es geht. Ich glaube, es ist bei zwei Spielern. Glaube ich.
Ja, aber ja, glaubst du bei einem Spiel, dass wir ihn unterbezahlen?
Ja, kann auch durchaus sein, dass wir Spieler unterbezahlen, dass wir die für etwas günstiger kriegen. Aber ich glaube, es ist schwer, einen Spieler für wenig zu kriegen. Ich halte das zum Beispiel bei einem Albert Wilson für möglich.
Okay.
Als Beispiel.
Ja.
Payne, der hat noch Vertrag.
Wir reden ja auch nicht von Overpayen.
Ja, aber wenn...
Es wäre zum Beispiel die Möglichkeit hinzugehen und zu sagen, hey Junge, mach einen Paycut. Junge, komm her, mach einen Paycut.
Mach einen Paycut.
Und wenn nicht, geh weg.
Ja, genau, mach einen Paycut. Das wäre, und stell mal vor, er würde sich auf den Paycut einlassen und ich könnte mir vorstellen, dass er trotzdem dann dementsprechend noch liefert. Vielleicht auch nur für ein Jahr, aber dann hätten wir ein Jahr lang hätten wir dann deutlich weniger bezahlt. Also ich glaube, das ist tatsächlich so eine der wenigen Chancen, wo du die Möglichkeit hast, einen Spieler unterzubezahlen. Wenn du einen Spieler hast, der im nächsten Jahr einen großen Leistungssprung hat, den du ihm vorher oder er sich vielleicht auch selber nicht zugetraut hat. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit in der NFL, einen Spieler wirklich unterzubezahlen. Oder wenn er, wie oftmals bei Safeties, gar keinen Markt hat. Ne? Aber die cashen dann meistens auch bei der nächsten Verlängerung.
Hast du eigentlich diese Overpay-Sorge nur bei Spielern, die von New England kommen?
Weil ich jetzt Roberts und Karras habe.
Ja, genau.
Ja, gut, bei Roberts glaube ich tatsächlich, dass es ein bisschen was mit der New England Connection zu tun hätte. Bei Karras ist es eher so, dass ich glaube, dass es gar nicht so einfach wird, einen neuen Center zu kriegen. Und dass man versucht, die O-Line sich eher einspielen zu lassen. Und dass es dann ganz einfach heißt, okay, O-Liner, auch Center haben einen gewissen Wert und deswegen zahlen wir dir so und so viel und dass er da mit Angeboten kokettieren geht und dass wir da tatsächlich ein kleines, ja, ich will nicht sagen Wettbieten haben, aber doch schon ein bisschen tiefer in die Tasche auch greifen, um ihn dann zu halten, weil man ihn, ja, weil man da vielleicht keinen Neuanfang machen möchte. Weil wenn man ihn halten will, glaube ich tatsächlich, muss man mehr zahlen, als er wert ist.
Dann gebe ich dir als Vorgriff auf die Free Agency einen Namen an die Hand, der bedingende Faktor sein könnte. Das ist nämlich Dave Andrews. Der hat auch einen New England Hintergrund, der ist ein noch erfahrenerer Center und der ist auch Free Agent. Also mehr als Dave Andrews wird er nicht verlangen können.
Werden wir dementsprechend sehen. Das ist, wie gesagt, es ist auch nur ein Bauchgefühl und ja.
Gut, ja, Bauchgefühl ist immer so eine Sache. Habe ich zum Beispiel auch heute. Finde ich witzig, dass das heute zweimal auftaucht bei mir am Tag. Gut, ja, habt ihr sonst noch ein Thema, worüber ihr jetzt noch sprechen möchtet? Oder irgendwelche Free Agents, die wir jetzt nicht, also wir haben ja alle behandelt von den Dolphins. Gibt es irgendwas, worüber ihr dann jetzt noch reden möchtet?
Rico, ich glaube, ich gebe es auf, dich diesmal nach Filmen zu fragen oder ob du dich mit gewissen Regisseurinnen auskennst oder sowas. Weil ich glaube, da hast du deine Bildungslücke noch nicht geschlossen, oder?
Du kannst mich fragen, ich werde charmant auf irgendwelche anderen Sachen verweisen. Ja. Also ich, ja, wie du es schon erahnt hast, habe ich da jetzt nicht weiter mein Wissen aufbauen können.
Ja. Deine Hausaufgaben nicht wirklich gemacht.
Bin ich auch nicht der Typ für. Also ich gucke oft auch immer recht gleiche Filme. Also das ist halt so. Ja. Oder halt Filme dann nochmal.
Draft Day zum Beispiel. Die mit Happy End, ne?
Auch Harry Potter zum Beispiel hatte auch ein Happy End. Oder Herr der Ringe. Ja, das hat so ein alles Film mit Happy End.
Natürlich.
So.
Ja.
Nicht, also Tobi, der ist wild drauf momentan. Ne? Was ist er? Ja, Lockdown bekommt ihm nicht so ganz. Gut. Ja, aber das führen wir jetzt einfach nicht weiter aus. Gibt es noch etwas denn neben Film oder sowas, was ihr raushauen möchtet? Ich höre, das ist nicht der Fall.
Nur eine Ankündigung. Eine Ankündigung. Lasst euch überraschen. Mehr sage ich nicht.
Ich hab's gespoilert.
Ich hab's wahrscheinlich dann auch noch in diesem komischen Podcast, den du da
natürlich jetzt
fünfmal angeworben hast. Dann können wir es jetzt auch sagen.
Ich habe tatsächlich keinen Namen gesagt.
Okay.
Ich habe nur die Position dieser Person beschrieben und dass es vermutlich so sein wird. Nicht, dass es konkret ist.
Dann mach diese Ankündigung doch.
Okay, wenn du schon also
gespoilert hast, darfst du es auch verkünden.
Ich hab schon, ja. und zwar werden ich muss ja Mehrwert mitbringen. Ja. Das Draft habe ich hier schon, erwähne ich hier schon immer, das habe ich da auch erwähnt. Und zwar geht es darum, dass wir in zwei Wochen? Die Folge in zwei Wochen dürfte es sein, ne? Ja. Haben wir einen Interviewgast, wo wir uns spät abends noch die Zeit rumschlagen dürfen. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich wissen, wo diese Person lebt. Ja, richtig, sie lebt in Florida, sie lebt in Miami. Sie spielt kein Football, da müssen wir euch enttäuschen. Aber die Person schreibt über Football. Ja, wir haben tatsächlich es geschafft, einen der Beatwriter aus Miami für ein kurzes, langes, ich weiß nicht, für ein Interview auf jeden Fall zu bekommen. Und das heißt, in zwei Wochen dürft ihr an dieser Stelle ein Interview hören. Wir werden das Interview logischerweise auf Englisch führen. Dann werde ich aber vermutlich mir noch die Zeit nehmen, das Ganze auch noch als Zweitfolge hochzuladen mit der deutschen Übersetzung, weil wir ein deutscher Podcast sind und dementsprechend auch alle Leute, die jetzt einfach aus verschiedensten Gründen vielleicht das denn nicht verstehen, das wollen wir halt einfach nicht. Deswegen wird es dann aller Voraussicht nach zeitnah dann auch eine weitere, also zwei Folgen, also beziehungsweise, wir wissen noch nicht, wie lang das Interview ist. Oder weißt du da mehr, Tobi?
Nein, die Person hat da nichts gesagt.
Okay, also es kann sein, dass das Interview halt in die Folge eingebettet ist. Das heißt, es kann sein, dass es ein kleiner Schnipsel wird, es kann ein längerer Schnipsel werden. Wir werden es sehen, in jedem Fall gibt es ein Interview. Das haben wir soweit sicher. Jetzt habe ich es ja auch gespoilert. sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf und ich hoffe, ihr da draußen freut euch auch sehr darauf. Ja, Tobi?
Ja, und wenn ihr Fragen habt, die wir dem stellen sollen, dann einfach hier unter das Video bei YouTube oder halt bei Facebook oder sowas die Fragen drunter posten, damit wir die auch stellen können.
Das ist richtig, ja. Dann habt ihr auch vorher Zeit, sie zu übersetzen.
ihr könnt die Fragen auf Deutsch oder Englisch stellen, mir ist das egal. Ich kann die Fragen durchaus übersetzen. So, dass daran soll es nicht scheitern. Ihr solltet ich sie vielleicht.
Bei meiner englischen Aussprache wird es peinlich werden, aber das ist dann auch egal.
Das ist auch Quatsch. So, ich meine, du sprichst halt dann trotzdem 2, 3, 4 Fremdsprachen und das ist klar, dass du dann halt die Fremdsprachen nicht perfekt sprichst. So, das ist halt so, das ist so dieses typisch, weiß ich nicht.
Alles gut.
Ja, aber das ist.
Aber wir haben sowieso noch einiges vor dieser Offseason, ne?
Ja, ja. Also
da kommt noch einiges.
Einiges kommt dann noch. Einiges, ja, also
ein Spoiler nach dem anderen hier,
ja, einiges, einiges. Nee, also
ich glaube, das ist kein Spoiler, das ist ein Teaser.
Ja. Ich glaube tatsächlich, dass also Offseason dieses Jahr haben wir wieder ein Stück weiterentwickelt. Ich meine, letztes Jahr hatten wir Adrian und Roman zu Gast. Da können wir vielleicht Adrian auch nochmal anfragen. Gucken, ob der nochmal Bock hat, über die Miami Dolphins zu sprechen. Weil es passiert ja viel. Es passiert ja viel. Gucken wir mal. Aber das ist Zukunftsmusik. Und Zukunftsmusik ist auch, dass die zweite Halbzeit jetzt schon seit 10 Minuten wieder, seit einer Viertelstunde wieder läuft. Und ich dann so langsam mal jetzt doch vor den Fernseher möchte und dementsprechend die Folge an dieser Stelle zu Ende ist. Es sei denn, ihr habt noch was. Ich höre, das ist nicht der Fall. Sehr schön.
Wir können noch 35 Minuten reden.
Das ist okay. Ich stelle mich stumm und ja, ich habe das auch. So, aber ich sehe ja das Ergebnis.
Stell ihn nicht so an. Ja, oh.
Ja. So. Auf jeden Fall.
Ja, dann so, will ich ist jetzt
Ende, Ende im Gelände hier. Ja, wie gesagt, es war mir trotz dessen.
Junge, komm her. Junge, komm, geh.
Ja, komm her, ja, komm, geh weg.
Komm her, geh weg. komm her, Rico, geh weg.
Ja. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht mit euch. Ja, das merkt man. Also super. 5 von 5 Sternen würde ich euch geben auf Apple Podcast. Ja, also wenn ihr da draußen auch sagt, ihr seid so verrückt wie ich. Und wollt uns auf Apple Podcast für den Algorithmus unterstützen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Natürlich würden wir uns auch über einfach einen Daumen hoch bei YouTube freuen oder wenn ihr uns einfach generell zuhört, uns Fragen stellt, uns auf Twitter, auf Facebook, sonst wo nervt, zu Fragen zu den Dolphins und so weiter und so fort. Das tut euch der Support. Wir freuen uns über euren Support. Ein Daumen hoch tut euch nicht weh, tut uns was Gutes. Und ansonsten, ja, starten wir dann ja demnächst auch mit der Fan-Collection, mit dem Starting-T-Shirt. Junge, komm, geh weg. Oder Junge, komm her, geh weg. Das müssen wir noch mal gucken. Aber ja, damit bleibt mir dann auch einfach nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned.
Wegen der Betonung muss das ja Vor- und Rückseite sein. Vorne drauf.
Junge, komm her und dann geh weg. Ja, in jedem Fall, stay tuned and fans up.